Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und einem Gast, einem externen Gast, den ihr aber schon kennt als treue Hörer dieses Podcasts. Bei mir ist wie vor fast genau einem Jahr Dennis Güler. Hallo Dennis.
Hallo Yannick, hallo an alle, die zuhören. Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein darf und wie schnell ein Jahr wieder vergehen kann. Mit all den Dingen, die dann passiert sind, waren dann doch ein sehr intensives Jahr, aber freue mich darüber, sinnieren zu können mit dir.
Ja, biografisch hat sich sozusagen nichts geändert. Ich kann dich weiterhin vorstellen als freiberuflichen Fußballanalysten und als einen, den ihr vielleicht auch kennt von Borussia Explained mit deinen Taktik-Postings dort aus dem Podcast. Sehr umtriebig, nicht nur im Borussia-Bereich, also verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, aber wir reden heute natürlich primär über Borussia, auch wenn das Ganze immer so im großen Kontext stattfindet und man sich vielleicht von anderen was abschauen kann oder auch sagt, von wem man sich nichts abschauen kann. Dennis, vor einem Jahr haben wir gesprochen und irgendwie, ja, die Themen sind damals anders gewesen, vor allen Dingen der große Unterschied ist aber der, wir konnten so gut wie gar nicht über feststehende Transfers sprechen. Klar, es gab diese paar Vorgriffe, aber jetzt ist gefühlt schon eine ganze Transferperiode abgeschlossen. Borussia könnte eigentlich loslegen. Spontan vielleicht zum Einstieg, welcher der Zugänge fixt dich bislang am meisten an und warum?
Ich glaube, es ist Leopold, weil du mit, also erstmal ja, finde ich es auch sehr positiv, was da alles, dass da ein frischer Wind drin ist und man spürt, dass da auch ein Tatendrang da ist, so ist es auch nach all den Jahren so irgendwie auch allen zu zeigen, es geht anders, es geht auch aktiver, aber Leopold catcht mich am meisten, weil es schon eine Aussagekraft war oder auch eine Aussagekraft ist, einen Spieler dieser Klasse aus der zweiten Liga zu holen, der ganz sicher auch zu anderen Bundesligisten hätte gehen können, die wahrscheinlich genauso wirtschaftlich wie sportlich um Gladbach konkurrieren. Werder Bremen zum Beispiel fällt mir jetzt als erstes ein. Also sind auch Teams, die ja mit der letzten abgelaufenen Saison unglücklich sind, aber eigentlich auch so von der Stahlkraft her und von der Ambition auch immer so ein bisschen ein Auge in die Einstelligkeit oder mit einem Auge einschielen. Darum ist es schon ein Statement und weil er halt einfach auch nochmal so ein bisschen eine fußballerische Note reinbringt, die ihn auszeichnet, die natürlich bei all den Themen, die wir haben im Defensivspiel, darüber sprechen wir jetzt bestimmt noch, die wir haben, aber trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass es noch einen Ball gibt auf dem Fußballplatz, der muss auch laufen und dafür einen Spieler zu holen, der diese Qualität mitbringt, der ein Standing hat, der gewollt war in der Bundesliga, dass Gladbach den ablösefrei bekommt, das sind so Transfers, hat man, oder die erwecken so ein bisschen Fantasie.
Ja, wenn ich so in unsere Themen aus der letzten Folge vor einem Jahr schaue, die ja eine Seoane-Folge noch war, und dann lese ich hier so, warum ist die Mannschaft so wenig präsent im gegnerischen Drittel beispielsweise? Ich glaube, so eine Frage könnte man ja heute nach wie vor stellen und da kommt dann wahrscheinlich auch einer wie Leopold ins Spiel, dass der einfach auch dafür sorgen kann, dass Borussia den Ball besser hält, aber nicht so, wie wir es teilweise gesehen haben, so im Februar, Anfang März, sondern eben auch ja ein bisschen nachhaltiger gefährlich.
Genau, also die Ballzirkulation an sich ist natürlich ein Thema. Da haben wir einfach auch Defizite gehabt. Wir hatten, kurioserweise kann man natürlich auch jetzt den Punkt aufmachen, wenn wir jetzt rein über die Ballzirkulation, über den Ballbesitz an sich sprechen, könntest du sagen, ist jetzt vielleicht gar nicht so die allergrößte Baustelle im zentralen Mittelfeld. Du hast mit Kevin Stöger einen, der nicht dieser klassische Rhythmusspieler ist, der den Ball von links nach rechts spielt und auch immer so wieder die Position schafft, um wieder auf der anderen Seite anspielbar zu sein, um wieder auf die andere Seite verlagern zu können und immer so ein bisschen so ein paar Meter nach vorn gewinnt, ohne dass du es merkst. Der Spieler ist er nicht, aber du hast schon mit Stöger auch einen Spieler, der zwischen den Linien was entwickeln kann, der eine Überladung auch oft schafft. Du hast theoretisch mit Florian Neuhaus, ein Spieler, der eigentlich schon da wäre, so, der ja auch eine gewisse Rolle gespielt hat unter Polanski zu Beginn seiner Zeit, der ja auch dieser Rhythmusspieler ist, den ich gerade beschrieben habe. Aber vermutlich ist bei Neuhaus wahrscheinlich sind noch ein paar andere Themen noch da, die fernab vom Sportlichen natürlich auch ein bisschen ihren Teil dazu beitragen, warum er keine Rolle spielt. Und was Enzo Leopold noch halt noch dazu bringt, ist ja noch dieses Laufvolumen, ne? Also was Stöger und Neuhaus so ein bisschen, was also nur kombiniert vielleicht so ein bisschen, kann man sagen. So dieses beste Match von beiden ist Enzo Leopold, ja, und dann hast du halt ein Spieler, der, wie gesagt, den Rhythmus bestimmen kann und halt mit seinem Laufpensum halt einfach Löcher stopfen kann. So, das ist eins, aber, so viel sei auch gesagt, ein Spieler alleine wird strukturelle Defizite nicht ausgleichen können. Also du musst schon halt auch vom Ansatz auch einen deutlich proaktiveren Ansatz eben wählen, um einfach deutlich an der gegnerischen Hälfte präsent zu sein. Aber das wird auch alles noch Thema werden, denke ich.
Ja, Fußball wird natürlich mit dem Ball gespielt und ja, wir reden auch darüber, wie Borussia sich verhält, wenn der Gegner den Ball hat. Aber das Thema Laufen, Laufvolumen ist ja so ein roter Faden dieser Transferperiode auch. Ich habe irgendwie jetzt einmal geschrieben, also Herold steht für intensives Laufen, Leopold wahrscheinlich vor allen Dingen für viel Laufen, Liedberg jetzt für schnell Laufen und also im besten Fall ist Konoplia dann noch der viel richtig läuft. Also aber alle haben so dieses Thema, ja, dass sie da was reinbringen sollen, was andere bislang nicht haben. Jetzt könnte man fast vermuten, Daniel Batz ist irgendwie auch noch ein Torwart, der viel läuft, dann wird es reinpassen. Aber wie bewertest du diesen Ansatz, da jetzt wirklich mal einen Fokus drauf zu legen? Weil ich meine, es ist ja so eine never-ending Story und man will ja auch nicht jedes Mal drauf rumhacken, aber irgendwie ist Borussia dann bei den Kilometern wieder am vorletzten Platz gelandet und was Sprints, intensive Läufe angeht, auch wieder im letzten Drittel. Also es ist und bleibt ja nun mal ein Thema und wir machen ja alle immer diesen Eye-Test bei Borussia und haben ja dieses Gefühl, boah, wenn sie da mehr auf den Platz bringen, dann sieht halt alles besser aus.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Also die Debatte um Laufleistung ist kein Problem, sondern war in der Vergangenheit eines, womit ich ein Problem hatte, weil man sie falsch geführt hat. Man hat sie deshalb falsch geführt, weil es immer, also erstmal wird immer, das hat sich irgendwie gelegt, aber früher hat man immer halt, jo, Spiel verloren, schauen wir mal, wie viel wir gelaufen sind. Und zwar dann halt immer, ja, wir sind weniger gelaufen, also lag es daran. Also es ist ja nicht einfach nur um das reine Laufen, aber natürlich sagt es was aus. So, und natürlich, es ist keine Formel, die man immer pauschal so aufstellen kann, aber es ist schon, kann ein Indiz dafür sein, dass umso mehr du läufst, desto aktiver verteidigst du. So. Und das sagt ja auch schon aus, dass du vielleicht nicht so kompakt verteidigst in einem raumorientierten Block, wie wir es mit in dieser Saison auch wieder gemacht haben. Sehr, sehr passiv, sehr tief, einfach die Räume sehr eng gehalten, sondern hast du ja einfach auch per se die Fläche ja nicht, um groß auszubrechen. Wenn du aktiver verteidigst, sprich höher und früher, dann sind die Räume größer, weil du automatisch mannorientierter wirst, weil der Druck entsteht ja nur dadurch, indem du den Gegenspieler attackierst und angreifst. Das ist ja dann die Mannorientierung. Und wenn du dann 1-gegen-1 früher zustellst, also auch höher, sind die Räume einfach auch größer. So, und dann brauchst du natürlich, wenn du so ein Spiel spielen willst, brauchst du natürlich Spieler, die nicht nur viel laufen können. Also es geht gar nicht dann nicht mal unbedingt so sehr um das reine Laufvolumen, sondern vor allem halt um die Intensität, also um die Sprints, um die ersten Meter. Wie schnell kommt ein Spieler auf den ersten Metern auf die Höchstgeschwindigkeit? Und da war einfach, muss man einfach zugeben, wenn man sich alleine unsere Abwehr anguckt oder die Innenverteidigung vor allem, die auch so ein bisschen das Herzstück eines solchen Spiels sind, kann man auch noch drüber sprechen. Mit Kevin Dix, Nico Elvedi und Philipp Sander, so kann man ja so, war ja so der Hauptbestandteil der Dreierkette über die Saison, sind das einfach keine Spieler, die an der Mittellinie stehen und dann 1-gegen-1 Stürmer verteidigen und wenn der Ball dahinter gechippt wird, dass sie die komplette gegnerische Hälfte belaufen, besprinten. Das sind sie einfach nicht, so. Das ist nicht ihr Spiel, also das haben sie nicht drin in den Beinen. Dann guckst du dir zum Beispiel unsere 6 an mit, wir hatten meistens drei zentrale Mittelfeldspieler eine Zeit lang, mit Engelhardt und Stöger oder Neuhaus, ne? So beide Spieler fleißig, laufen viel, aber keine Intensität in den Beinen drin. Tabakovic vorne fleißig, keine Intensität drin, weder im Defensivspiel noch im Offensivspiel. Den kannst du jetzt auch nicht schicken auf 50 Meter tief. So, das ist einfach, war dann der Trainer natürlich auch gezwungen zu sagen, ey, ich habe ein gewisses Spiel, gewisse Spielerprofile drin. Also hat er richtig erkannt, ich muss das Tempo einfach rausnehmen aus allen Spielrichtungen. Ich muss das so langsam wie möglich machen, um einfach diesen Spielern gerecht zu werden. Und darum ist Laufvolumen, also die Laufleistung bei uns halt einfach per se nicht so gegeben. Und wenn du einfach eng stehst, tief stehst und einfach auch nicht so diese Ballklaue hast, wie wir es haben, dann kommst halt auch nicht oft in diese Momente rein, wo du ins Pressing kommst oder so, oder du bist dann hinten eingeschnürt, hast dann nicht mehr die Energie, um daraus auszubrechen, um früher anzugreifen. So, und das ist einfach ein strukturelles Problem. So, also strukturell im Sinne von spielertechnisch auf dem Platz. Und das ist schon, wenn du dann gerade so die Außenbahnspieler siehst, da lag ja auch der Fokus jetzt drauf mit Herold und Konoplia. Das sind beide Spieler, die Intensität fahren können vor allem. Also ich glaube, Herold war, korrigiere mich, Janik, auf Top 3 der Intensitätsdaten auf der Bundesliga, ja, oder Top 4, Top 5.
Weit vorne, ja.
Ja, von daher ist das schon mal ein Thema, weil die Außenbahnspieler natürlich gerade in der Viererkette, wenn wir über eine Viererkette sprechen wollen, die ja jetzt nächstes Jahr präsent wird, hast du natürlich auf den Außenbahnspielern längere Wege als in der Fünferkette logischerweise. Also du musst halt hinten verteidigen, gleichzeitig aber auch vorne den Weg finden. Das heißt, du musst halt auch Intensität wiederholen können. Auch da sind beide Spieler dafür geeignet. Das ist für eine Viererkette sehr wichtig. Ne? Denk dran, als Marco Rose kam, die ersten zwei Spieler waren Benzebaini und Leiner, zwei Außenverteidiger, die einfach in der Viererkette wirklich intensive Wege nach vorne haben, wenn du hoch attackieren willst. Also ist das schon mal ein gutes Zeichen und wieder, ja, auch ein richtiges, finde ich.
Jetzt ist ja diese Änderung zur Viererkette, zum 4-2-3-1 wahrscheinlich, 4-3-3 hat Schröder auch noch genannt in dieser Runde, die wir da mit ihm hatten, sehr plakativ und irgendwie auch so eine viel geforderte, so nach dem Motto, also es gab viele Leute, die haben einen Trainerwechsel gefordert, den gab es nicht, das wurde erklärt, warum es den nicht gibt und warum man weitermacht mit Polanski, aber danach ist ja sozusagen die größte Headline diese Rückkehr auch zur Viererkette, die wir auch schon gesehen haben gegen Hoffenheim, wobei es da witzig war, dass ich ja mit Polanski auf der PK darüber gesprochen habe, ja, Sander im Mittelfeld und so und nur ab und zu abgekippt, sagte, nee, eigentlich sollte der schon ziemlich mobil spielen und eigentlich also beides machen, wie wir das, glaube ich, schon auch unter Seoane gegen Stuttgart gesehen haben in der Hinrunde und auch noch in einigen anderen Spielen, weiß nicht, ob das Stuttgart-Rückrunde sogar war. Naja, jedenfalls soll es jetzt auch als Headline plakativer diese Rückkehr zur Viererkette geben. Ist das so ein bisschen Opium fürs Volk auch in deinen Augen oder ist das wirklich jetzt so der Key, um in der neuen Saison auch mit den neuen Spielern einfach einen anderen und damit natürlich, das ist das oberste Ziel, erfolgreicheren Fußball zu spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Ansatz, den wir gewählt haben, insbesondere dann halt auch die Folgen oder die Konsequenzen aus diesem Ansatz heraus, die dann gerade auch in so einem letzten Saisondrittel entstanden sind, also diese krasse Passivität, die sich vor allem dann auch nach Führungen dargestellt haben, beispielsweise in Bremen Anfang Januar, gegen Köln fällt mir ein, gegen Mainz im Heimspiel die gesamte zweite Halbzeit, gegen St. Pauli im Heimspiel, was dann noch gut gegangen ist, gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit. So, das sind so Spiele, die mir ad hoc einfallen, wo wir, glaube ich, letzten 20, 30 Minuten, wenn nicht gar die zweite komplette gesamte Halbzeit, je nachdem, wo wir halt zwischen 20% und 30% Ballbesitz rumtouren. Und auch da, Ballbesitz, darüber sind wir hinaus, ist nicht alles, sagt aber ein bisschen was über ein Spielgeschehen aus. Und ganz sicher kannst du eine gewisse Phase im kleinen, kompakten Block überstehen. Es gibt sogar viele Trainer, auch im modernen Fußball, da muss man sich schon das Champions-League-Finale angucken, die der Meinung sind, dass das auch wirklich die Wahrscheinlichkeit maximal erhöht gegen so eine Mannschaft, wie, also da denke ich jetzt zum Beispiel an Arsenal, die der Meinung sind, dass du gegen Paris halt so verteidigen musst, damit du eine Chance hast. Da gibt es natürlich auch andere Ansätze, aber also es gibt logische Gründe dafür, so zu spielen, darf aber natürlich nicht der, wenn du auf Strecke nicht über ein einzelnes Spiel nachdenkst, wie gewinne ich ein Finale, wie gewinne ich ein K.O.-Spiel, sondern darüber nachdenkst, wie kann ich nachhaltig Fußball spielen, das ist halt gefragt in der Saison, wo du 34 Spiele hast, dass Nachhaltigkeit dann ein Thema ist, wie kann ich die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass ich meine Chancen auf einen Sieg erhöhe, dann ist es einfach das, dass du mehr Spielanteile hast, ganz logisch. Also ich glaube, wenn ich den Ball habe und weiß, was ich mit dem Ball machen kann, das ist schon mal ein Vorteil. Und allein das, dass du früher angreifst, wäre ja schon mal ein Mittel dafür, früher den Ball zu gewinnen. Also wir hatten ja gerade so in der Anfangszeit unter Polanski auch irgendwann in dieser Siegesserie so im Oktober ja auch eine Phase, wo es auch wirklich Ballbesitzelemente da waren, wo ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Heidenheim, wo ich in der Analyse festgestellt habe, dass Neuhaus, Engelhardt, Reit sehr fluide waren, sehr mehr im Kontext Ball Mitspieler agiert haben als dieses starre Positionsspiel, also wo ist meine Position, wo habe ich mich aufzuhalten, sondern mehr fernab davon, sich davon gelöst haben und immer wieder Chipbälle gespielt haben ins Mittelfeld oder in die Sturmreihe, um nachzurücken. Das waren so erste Elemente zu sehen. So, und das sind, also das ist ein Punkt, wie du einfach mehr Ballbesitz kreierst, aber wie gesagt, und das, was ich eben versucht habe aufzuführen, du musst es halt auch über das Defensivspiel machen, einfach mehr Ballgewinne haben, früher angreifen, damit du einfach mehr Spielanteile hast. Und mehr Spielanteile bedeuten, geben dir keine Garantie, nie im Fußball, geben dir aber eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und nur das kannst du ja beeinflussen. Alles andere liegt dann auch ein bisschen dann im Bereich der Varianz, gerade im Fußballspiel. Aber du musst halt alles Mögliche dafür tun, dass du die Wahrscheinlichkeiten erhöhst, und dazu gehört halt ein aktiveres Defensivspiel, um erfolgreicher zu sein.
Wir haben in der Rückrunde häufiger das Wort Benchmark gehört. Das war nach dem Sieg gegen Union, das war nach dem Dortmund-Spiel und ich glaube auch nochmal nach dem Hoffenheim-Spiel. Das waren aber dann singuläre Spiele, jetzt nicht Phasen. So diese Benchmark-Phase, die erfolgreichste war ja die du gerade genannt hast, mit diesen 13 Punkten aus 5 Spielen. 3 Auswärtssiege in Folge, das ist auch wieder typisch Borussia. Sie holen nur 3 Auswärtssiege, alle aber hintereinander, alle zu 0 und danach keinen mehr. Na gut. Da hat Schröder auch in dieser Runde drüber gesprochen, dass er sagt, ey, ja, also ne, wir müssen jetzt auch nicht immer komplett vorne anlaufen und pressen, sondern wir können auch im Mittelfeldpressing das regeln, aber wir müssen halt aktiv sein. Das sei in dieser Phase so gewesen, später häufiger halt nicht mehr. Du hast auch die guten Elemente mit Ball angesprochen. Was hat in dieser Phase aus welchem Grund so gut geklappt und warum haben wir davon irgendwann deutlich weniger bis gar nichts mehr gesehen?
Du meinst die Phase jetzt im Oktober, wo wir die 4 Spiele gewonnen haben, ja. Also erstmal war das natürlich so, dass es ein Überraschungseffekt war im Sinne von, es war ein komplett, also Polanski kam, hat erstmal versucht zu überleben die ersten paar Wochen und mit dieser Ankündigung nach der Bayern-Heimniederlage, als er gesagt hat, so jetzt wird alles anders, jetzt haben wir ein neues Gesicht, gab es einfach eine veränderte Struktur. So, das allein schafft schon mal einen Überraschungseffekt. Dieser Überraschungseffekt ist in der Bundesliga, wenn er gut ist, wenn er klappt, hält der 4-5 Wochen und dann wissen meistens die Gegner, okay, was kann man dagegen tun, ob das dann klappt oder nicht, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber zumindest entwickeln sie eine Idee, weil sie dann die Systematik erkennen. Das war also schon mal der Überraschungspunkt. Der zweite Punkt ist einfach, dass wir aus dieser Kompaktheit heraus Stabilität geschaffen haben. Also ich kann mich erinnern, dass es auch wirklich nicht nur tief war. Also ja, wir standen eher tief und im Mittelfeldpressing, aber es ist ja auch meistens eine Nuance so zwischen Mittelfeldpressing und Defensivpressing. Also wo ist jetzt die Linie, wo ziehst du sie jetzt im Endeffekt? Es war schon ein Fokus darauf, die eigene Hälfte zu verteidigen und da eher kompakt. Und umso länger so ein Spiel ging, desto kompakter wurde es. Da das aufzuführen sozusagen als Block, darüber eine Stabilität zu gewinnen, kann ich mich erinnern, hatten wir, glaube ich, in so Auswärtsspiele wie in Mainz, was wir dann auch gewonnen haben, mit, ich glaube, 5 Schüssen zur Halbzeit oder 4 zugelassenen Schüssen, also wirklich auch Stabilität darüber gewonnen und über diese Stabilität immer wieder Konter auch gefahren. Dann haben wir so ein Paradebeispiel war so das Heimspiel gegen Köln, Derby, wo wir wirklich, glaube ich, boah, du wirst es wissen, 30% Ballbesitz hatten, roundabout so.
Ja, um den Dreh.
Genau, und wir aber komplett auf diese Konter hinaus waren in der zweiten Halbzeit vor allem auch. Also wie spritzig wir auch nochmal waren mit Honorar, wie aktiv wir diese Räume gesucht haben nach dem Ballgewinn im tiefen Block. Also wir haben uns wirklich darauf konzentriert, Ressourcen schonend zu spielen mit der Energie, nicht so früh drauf, einfach direkt von Anfang an kompakt stehen, Energie schonen, bei Ballgewinn irgendwann auch mal was machen, damit wir auch eine Chance haben, irgendwie ein Tor zu schießen. Glück gehabt natürlich in den einzelnen Spielen auch mal, wie in Mainz mit der Torentstehung, aber in dieser Phase auch wirklich auch leistungstechnisch sehr stabil gewesen, aus diesen genannten Gründen, Überraschungseffekt, defensive Stabilität und daraus dann so ein bisschen Rhythmus gewonnen fürs Konterspiel. Und dann brauchst du ein paar glückliche Momente im Fußball, das kommt dazu. Aber es war so der Mix, der dann einfach dazu geführt hat, dass du stabil geworden bist.
Und das hat sogar ein bisschen personalunabhängig funktioniert, weil ja Kastrop, als dann die Serie begann, noch gesperrt war. Dann hat sich Sander im Derby verletzt. Also Skelly ist von der Schiene ja auch in die Dreierkette gewechselt als rechter IV. Es wurde eh viel gependelt und irgendwie asymmetrisch dann auch gespielt. Es gab ja also wahrscheinlich die Variante, die am überraschendsten war und dann dekodiert wurde, war ja Honorar, sag ich mal, als zweiter Stürmer, als Tiefengeber da rund um Tabakovic. Das hat irgendwann nicht mehr so gut geklappt. Dann gab es ja den Switch, Beginn 2026, Rückrunde, als es dann ausartet, ist wahrscheinlich zu viel gesagt, in diese Spiele wie in Frankfurt, als Borussia dann so viel Ballbesitz hatte wie Köln im Derby sozusagen und eh nicht schlecht aussah. Warum hat Polanskis Idee da nicht gefruchtet? Und vielleicht kannst du mal erklären, was war seine Idee in dieser Phase? Also was wollte er hinbekommen, nachdem er die Mannschaft stabilisiert hatte und sie aus dem Gröbsten raus zu sein schien?
Es waren, glaube ich, zwei Dinge. Ich glaube, die größere Veränderung mit Neuer war eine aktivere Spielweise gegen den Ball. Also das, was sie sich jetzt sozusagen vornehmen, waren so wahrscheinlich erste Analysepunkte in der Winterpause, weil man hat zum Beispiel in den letzten zwei Spielen, Wolfsburg-Dortmund kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, das ist ein spezielles Spiel, glaube ich auch, aber gerade das Heimspiel gegen Wolfsburg, was ja auch jetzt hinten nach der Saison auch sehr vielversprechend ist, wenn man darüber nachdenkt, wie gut war der Gegner wirklich und wie stark haben sie uns dominiert, hat man da halt wahrscheinlich gesehen, welche Schwächen dieser defensive Ansatz hatte, den man gewählt hat. Also dieser passive Block, den wir jetzt öfters angesprochen haben, den kannst du auch ein bisschen vielsichtiger nochmal im Detail spielen. Also zum Beispiel Gladbach war sehr darauf fokussiert, Passmöglichkeiten des Gegners über die Kompaktheit zu verschließen, sodass dass es diese Möglichkeiten nicht gibt. Wenn du aber so Passoptionen orientiert denkst, also im Gegners Kopf sozusagen, versuchst Pässe gar nicht zu öffnen, also Passfenster, Passwinkel nicht zu geben in einem sehr kompakten Block, bist du einfach sehr geschwächt darin, wenn der Gegner sich um dich herum versammelt und den Ball laufen lässt, dann kommst du halt nur sehr, sehr schwer aus diesem sehr kompakten Modus wieder in die Auslöser zu kommen, also in diese Pressing-Auslöser zu kommen, mannorientiert zu werden, ist dann sehr kompliziert. Das waren dann halt so negative, das sind so Konsequenzen aus diesem Ansatz heraus, die Gegner dann, zum Beispiel Wolfsburg, wenn du siehst, wie das erste Tor fällt, spielen die ganze Zeit um uns herum, spielen irgendwann einen Chipball und stehen dann da. So, das war dann wahrscheinlich ein Analysepunkt, dass man gesagt hat, ey, wir müssen irgendwie auch mal jetzt wieder dahin kommen, dass wir den Ball früher vielleicht bekommen. Und dann hast du so ein paar Ansätze gesehen, wie man versucht hat, aus diesem Mittelfeldpressing, 5-4-1, 5-2-3, 5-3-2 manchmal, wie man versucht hat, aus dieser Mittelfeldhöhe nicht zurückzuweichen, sondern immer wieder sukzessive so einen Auslöser zu finden. Also aus diesem etwas breiter gefächert, immer noch kompakt, aber immer noch ein bisschen mehr auf etwas, der Fokus war ein bisschen mehr drauf, mannbezogener zu werden. Da war gerade Rocco Reitz meistens der erste Spieler, der aus dieser Mittelfeldreihe so diesen Auslöser versucht hat zu finden. Was aber sehr schwer ist. Also es gibt halt im heutigen Fußball gibt es kaum noch Mittelfeldpressing. Also die meisten spielen entweder 1 gegen 1, ganz vorne drauf, ganz extrem, so Bayern-Paris, kann man sagen. 1 gegen 1, gib ihm, hör nicht auf. Oder wir barrikadieren uns wie Arsenal und setzen auf 0-0 oder irgendwie einen Lucky Punch und gewinnen das 1-0. Und der Grund dafür ist, dass einfach die Teams mit Ball so gut geworden sind mittlerweile, europaweit, dass das Mittelfeldpressing einfach zu löchrig ist. Hinter der Kette, also hinter der Abwehrkette und zwischen den Räumen. Bayern hat es ein, zwei Mal versucht gegen Paris und die wurden direkt massiv bestraft. Also da lief einfach Pacho als Innenverteidiger von Paris mit dem Ball einfach durch zwei Linien durch die Stürmerreihe, durch die Mittelfeldreihe und stand dann da und konnte den letzten Pass spielen. Also so ist der Fußball geworden. Darum gibt es halt diese zwei ganz extremen Ansätze. Und aus diesem Mittelfeldpressing heraus dann diesen vermeintlichen Auslöser zu finden, nach vorne zu schießen, ist einfach aus gegebenen, erklärten Gründen schwierig. Das hat dann dazu geführt, dass du dann versucht hast, aus dem vermeintlich kompakten Block rauszuschieben, hast Löcher dahinter aufgemacht, weil du auch nicht in letzter Linie konsequent warst. Was bedeutet das? Die Abwehrkette war halt immer auch so, ja, im Zweifel falle ich doch wieder und sicher ab, anstatt, oh ja, wir müssen die Linie mal halten, weil wir wollen ja Druck erzeugen. So, und das war dann halt auch so inkonsequent an sich, vorne drauf, hinten, wir fallen, ergibt ein Vakuum. Das habe ich.
Ja, ich weiß nicht, also früher gab es ja Feldhandball und da gibt es Spieler, die sind in beiden Zonen, Angriff, Abwehr, und ich glaube, manche spielen nur Abwehr und nur Angriff und so ist dann wahrscheinlich ein bisschen irgendwie, ja, nicht ganz zusammenhängend, die Mannschaftsteile. Jetzt ist ja interessant, du hast diese beiden Extreme skizziert, die ja vielleicht gar nicht so extrem sind, sondern halt irgendwie verschiedene Denkrichtungen oder A-B-Optionen. Jetzt sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass es für Borussia nicht die Option ist, die Mannschaft zu sein, die da im tiefen Block das regelt, weil, also darauf deutet auch jetzt gerade nichts hin und das ist ja das, was oft bemängelt worden ist. Wir können es aber wahrscheinlich auch nicht ausmalen, dass sie jetzt den bislang vierthöchsten PPDA-Wert der Bundesliga haben und irgendwie den senken, dass sie den viertniedrigsten haben. Und sowas machen wie Hoffenheim letztes Jahr, die ja dann irgendwie die am intensivsten und meisten pressende Mannschaft der Bundesliga war. Wie verhindert man denn, dass man nicht irgendwie so weder Fisch noch Fleisch ist am Ende und sich irgendwie klar zu irgendwas committet, was dann auch fruchtet?
Ja, ich glaube, das ergibt sich nicht aus, also dieser Durchschnitt ergibt sich nicht daraus, dass Teams immer wieder Mittelfeldpressing spielen, sondern das ergibt sich daraus, dass du wahrscheinlich zu Hause als Gladbach in dem neuen Ansatz, ich spekuliere einfach mal, gegen gegen Elversberg zu Hause früher attackieren wird. Dann hast du vielleicht in diesem Spiel einen PPDA-Wert von 8, 9, 10. So, oder sagen wir mal 10, 9 ist Hoffenheim, wie du sagst, Niveau, sagen wir mal 10 oder 11 als Spitzenwert nach oben und du wirst Spiele haben gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, wo du vielleicht nicht auf 16 fallen darfst, aber wo du vielleicht bei 14 landest. Und ich glaube, dieser Mix ergibt dann diesen Durchschnitt, dass du irgendwann auf die Tabelle guckst und wir nach einem Jahr wieder drüber sprechen und sagen, oh, da haben sie jetzt einen PPDA-Wert von 12,5. Das ist die Herangehensweise, wie sowas entsteht. Auch ganz extreme Teams wie Hoffenheim, die du gerade nennst, die auch einen Trainer dafür haben, der für diesen Fußball steht, für diesen sehr intensiven Stil, hat ja auch selbst gegen Bayern München immer wieder Momente, wo sie dann auch mal tiefer fallen. Und das wird bei Borussia in einem größeren Spektrum die Lösung sein. Heimspiele vor allem wahrscheinlich höher oder aktiver gestalten, defensiv niemals in dieses passive Verfallen, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum als 10, 15, 20 Minuten. Hinten raus kannst du immer mal wieder ein 5-4-1 anrühren, um 1-0 zu retten, gar keine Frage. Aber so wird sich wahrscheinlich der PPDA-Wert ergeben aus einem aktiven Heimspiel oder aus einer aktiven Heimspielsaison und einem soliden Auswärtsblock-Modus. Und dann hoffen wir, dass wir da, wenn wir da irgendwann so zwischen 12 und 13 landen, haben wir wahrscheinlich einen Schritt nach vorne gemacht.
Genau, also wenn man die Option A, B hat, einfach häufiger die richtige davon wählen. Jetzt habe ich diese Benchmark-Phase angesprochen, auch schon diese Benchmark-Spiele in der Rückrunde. Jetzt gerade hinten raus gab es ja diese beiden Spiele gegen Dortmund und Hoffenheim, interessanterweise zu Hause, gegen aber Mannschaften, die entweder die Champions League erreicht haben oder ja, hätten erreichen können, wenn sie nicht so einen letzten Spieltag hingelegt hätten. Wie müssen wir das am Ende jetzt bewerten und was haben wir da wirklich schon gesehen, was jetzt auch die Borussia, die Gladbacher Borussia der Zukunft prägen soll? Denn es ist jetzt am Ende ja so gelaufen, man will es ja nicht von einem oder zwei Spielen abhängig machen, aber wenn wir ehrlich sind, Borussia hätte es gegen Hoffenheim nicht so auf den Platz bekommen, es hätte nochmal so eine Augsburg-Leistung gegeben. Klar, davon waren sie jetzt weit entfernt, aber rein hypothetisch, dann glaube ich, dass wir jetzt darüber reden würden, dass Borussia einen neuen Trainer bekäme. Aber sie haben es anders gemacht. Sie haben, glaube ich, ziemlich gut das geliefert, was auch alle sehen wollen. Ja, was war das, was wir da gesehen haben? Und was davon lässt sich transportieren in die nächste Saison?
Es ist schon nicht einfach, das einzuordnen, vor allem, weil du halt mit Dortmund einen Gegner hattest, der... Also ich weiß nicht, wir haben ja gerade die WM, du hast wahrscheinlich auch gesehen, wie Deutschland die Testspiele bestreitet. Selbst so ein Testspiel gegen die USA, wo halt alle denken, es ist eine Woche vor der WM, oder es ist das letzte Spiel vor der WM, das muss doch jetzt eigentlich schon, weil die nächste Steigerung ist ja dann die WM. Und das muss ja dann schon sozusagen die WM-Leistung sein. Man sieht es einfach an den Spielern immer noch. Es ist immer noch Testspiel. Und ich will nicht sagen, dass Dortmund das als Testspiel gesehen hat, ganz sicher nicht. Das hat die Aufstellung ja auch nicht verraten, aber reicht ja schon, wenn du 5% verlierst auf dem Niveau. Darum darf man das niemals vergessen in der Betrachtung, aber, und das darf nicht der Umkehrschluss sein, dass man das jetzt unterschätzt und sagt, kannst du nicht werten, sondern du musst halt, es sind halt leider nur die beiden letzten Heimspiele gewesen, wenn es die letzten vier, dann hättest du eine höhere, mehr Strecke zu bewerten sozusagen. Man darf aber nicht unterschätzen, dass man gegen Dortmund schon ein sehr gutes Spiel gemacht hat und generell die letzten drei Spiele, selbst in Augsburg, das fand ich gut, aber vom Ansatz ein anderer, was ja auch wertvoll ist, um zu erkennen, was müssen wir anders machen im Sommer. In allen drei Spielen ist der PPDA-Wert wirklich zwischen 10 und 12, also genau da, worüber wir eben gesprochen haben. Und gerade gegen Dortmund, die sehr positionsspezifisch spielen, also sehr starr in der Position spielen, so ein bisschen 2017, 15, 16, 14 like. Guardiola wird deutscher Meister mit Bayern und Deutschland wird Weltmeister, Fußball. Wogegen halt man einfach Antworten findet in der Mannorientierung. hat man es einfach gut geschafft, darzustellen, diese Energie auf den Platz zu bringen. Also das war oft ein Thema, dass man keine Energie auf dem Platz hatte. Das hat man dadurch halt geschafft, durch den Mannbezug, durch den höhere, durch eine aktivere Spielweise. Und ich glaube schon, dass diese drei Spiele, auch Hoffenheim in der ersten Halbzeit, wo man auch eher so 35% Ballbesitz hatte, glaube ich ungefähr, war man trotzdem aktiver, also gewillt früher anzugreifen, dass du es gegen Hoffenheim dann nicht schaffst, immer Ballmomente zu haben, ist klar, weil Hoffenheim ist einfach wirklich auch eine gute Ballbesitzmannschaft gewesen diese Saison, die sehr gut den Ball laufen lassen hat und die dir immer wieder wehtut, aber sie wurden nicht müde daraus, beim nächsten Mal es wieder zu versuchen, nicht in diesen Modus zu verfallen. Darum kann man schon aus der Art und Weise, wie man ein Spiel angegangen ist, gar nicht taktisch, sondern mehr so spielstrategisch, kann man schon daraus viel ziehen. So, und sollte und wird ganz sicher ein Analysefaktor gewesen sein, jetzt in der Sommerpause aus diesen drei Spielen, okay, das ist der Ansatz, damit sind wir zufrieden, die Leute sind damit zufrieden, klar, Ergebnisse stimmen dann sind eh alle immer zufrieden, aber vor allem auch die Art und Weise war so, dass man sagen kann, okay, und aus diesen drei Spielen kann man jetzt sagen, okay, was muss besser laufen, damit wir diese Art und Weise erfolgreicher gestalten können. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn man aus diesen drei Spielen dann eine Analyse machen kann und sagen kann, ey, das brauchen wir noch.
Ich fand einen interessanten Punkt, den wir uns jetzt wieder vornehmen können von letztem Jahr. Da habe ich in die Shownotes geschrieben, ist es erstrebenswert, sich nach einem Fußball mit Wiedererkennungswert zu sehnen oder ist der Ansatz nicht mehr zeitgemäß? Weil natürlich es immer den Nachname des Trainers Fußball gibt oder geben soll oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und sich ja viele auch, nachdem er dann hochgezogen wurde und natürlich auch nicht alle, die U23 jetzt immer so intensiv verfolgt haben, aber der Name Polanski immer so rumschwirrt und irgendwie klar war, der Moment wird irgendwann kommen, sich gefragt haben, was ist denn Polanski-Fußball? Deswegen eigentlich die Wiederholung der Frage abgewandelt. Muss man die überhaupt beantworten können? Kann man die beantworten und sollte man die beantworten können?
Nee, man sollte die Frage so spezifisch nicht beantworten können, weil es geht nicht um Polanski, Seoane, Company, Arteta, Enrique Ball, sondern es geht darum, dass natürlich der Trainer seine Vorstellungen hat, ganz sicher, aber darüber hinaus ist es ein Players Game und die Spieler sollten ihre Stärken bestmöglich auf den Platz bringen, also weil viele zum Beispiel sagen, also bestes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel Bayern analysiert und man ist zum Beispiel Augsburg-Fan, ja, was willst du jetzt aus dem Bayern-Spiel denn für dich rausziehen können als FC Augsburg? Du hast doch diese Spieler nicht. Du kannst doch nicht diese Diagonalbälle spielen, die Kimmich spielt. Ja, aber Kimmich spielt ja diese Diagonalbälle, weil er sie kann. Und wenn du im Spielaufbau Kimmich so oft wie möglich in die Situation bringst, dass er diese Diagonalspiele spielen kann, dann hast du als Trainer den Job erfüllt. Oder wenn zum Beispiel bei Xabi Alonso und Leverkusen Leute gesagt haben, ja, der Florian Wirtz da, mein Gott. Natürlich hat er Florian Wirtz, aber er hat es halt auch geschafft, dass Florian Wirtz so oft wie möglich in die Situation gekommen ist, in der er sich wohlfühlt, auf die Sechs gekippt, hat Spielrhythmus bestimmt, hat im letzten Drittel ganz viele Bälle zwischen den Linien bekommen, durfte den letzten Pass spielen, durfte dribbeln. Also der Trainer Alonso hat eine Rahmenbedingung geschaffen, um Florian Wirtz herum den bestmöglichen Fußball spielen zu können, weil Florian Wirtz der beste Fußballer in dem Team war. Ein Gladbach-Beispiel, Marco Reus, ganz sicher ein Top-Spieler gewesen und unter Fronzek ja schon erste Akzente gezeigt, wozu er imstande ist zu leisten. Und unter Favre ist er dann einfach explodiert, weil Favre ihn einfach nochmal 10-mal öfter pro Spiel in die Situation gebracht hat, in der er sich wohlfühlt, weiträumig zu spielen, im Kombinationsspiel einzubinden, Reus in die Tiefe zu schicken. Wir kennen alle Marco Reus. Also das ist Trainerarbeit. So, das ist aber dann nicht Polanski-Ball, sondern es ist ja das Spiel der Spieler. Und als Trainer hast du dann eine gute Arbeit gemacht, wenn deine besten Spieler bestmöglich performen können, in die besten Situationen kommen, in denen sie sich wohlfühlen. Das ist Trainerarbeit. Und daraus entsteht dann dieser Wiedererkennungswert. Ne? Also dann ist dieser ominöse Spruch, ja, wenn beide Mannschaften keine Trikots anhaben, will ich trotzdem, dass man meine Mannschaft erkennt, entsteht ja daraus, dass du deine Spieler in die bestmögliche Situation bringst und dann gewisse Abläufe entstehen, so ein gewisser Stil erkennbar ist. Ne? Es ist halt ein Unterschied, ob du mit, das hast du, glaube ich, sogar gesagt, Janik, ob du mit 11 Toni Janschkes spielst oder mit 11 Marco Reus-Spielern. Dann sieht der Fußball einfach anders aus. Aber nicht, weil der Trainer es will, sondern weil der Trainer hoffentlich schlau genug ist, zu erkennen, Marco Reus spielt anders als Toni Janschke. Das ist, und daraus entsteht dann der Wiedererkennungswert. Aber der Wiedererkennungswert an sich sollte nicht erstrebenswert sein, im Sinne von, ich will als Trainer es für etwas ganz anderes stehen. Das sollte nicht der Gedanke sein, der Fokus sein sollte.
Ja, Und ich glaube, wenn wir so die Favre-Zeit als das Nonplusultra definieren, ist ja auch Favre 11, 12 nicht Favre 14, 15. Also da gibt es dann auch immer Evolutionsstufen, weil man reagiert auf den Gegner und so weiter. Aber interessanter Punkt und daran anknüpfend gefragt, wo siehst du denn bei Borussia Potenziale im Kader? Vielleicht sogar gar nicht bei den Neuen jetzt, die kommen, sondern bei denen, die auch schon da waren und irgendwie erste Eindrücke hinterlassen haben oder halt nicht genügend Eindrücke. Potenziale, die so freigeschaufelt werden können, was auch Polanskis Aufgabe explizit sein wird, da Stärken noch besser herauszuarbeiten.
Ja, das wird das vor allem das Offensivspiel auch betreffen. Also es gab halt kein Offensivspiel, weil wir halt defensiv so gebunden waren. Wirst du da gezwungen sein, wir haben jetzt über Offensivspieler vor allem eben gesprochen, als Beispiele, Wirtz, Reus, will jetzt den Namen nicht, das ist jetzt unfair, dass ich den Namen direkt dahinter jetzt nenne, aber vielleicht kann er eine verhältnismäßig gleiche Wertigkeit haben wie diese Spieler für ihre Teams, Weil Moya, dass der Junge so gut ist, dass du ihn so oft wie es geht zwischen die Linien bringen musst. Und die sind nun mal halt interessant, wenn du die in der gegnerischen Hälfte findest und nicht 30 Meter vom eigenen Tor. Dann bringen die zwischen Linien nicht so viel, weil du hast halt noch 70, 80 Meter zu gehen. Das wird einfach allein deshalb versuchen müssen, strukturell das Spiel bestmöglich in die gegnerische Hälfte zu verlagern, gerade in den Heimspielen, damit du deine Offensivspieler, die du hast, da sehe ich halt zum Beispiel Weil Moya, da sehe ich einen Robin Haag, der fit ist, der gegen Augsburg auch schon sehr vielversprechende Ansätze hatte. Das ist natürlich sicher ein Kleinitz in der Box, aber das ist halt eher so eine Kategorie für sich. Hugo Bolin, der sich sehr wohl fühlt zwischen den Räumen, also auch technisch begabt ist, da hast du schon mit Haag, Moya, Bolin drei Spieler, die zwischen den Linien sich wohlfühlen, die kombinationsstark sind. Das heißt, diese Spieler sind gut darin, in der gegnerischen Hälfte Fußball zu spielen, weniger gut darin, 5-4-1 tief stehen, Ball gewinnen und dann 70 Meter tief. Dafür brauchst du Ngumu. So, dafür bräuchtest du drei Ngumus in der Offensivreihe und dann kannst du sagen, so, jetzt aber Konter, Konter, Konter. Wenn du auf die drei Jungs setzt, und das würde ich tun, weil das für mich die besten Offensivspieler sind, musst du, wie gesagt, als Team das Spiel in der gegnerischen Hälfte verlagern. Das machst du A, durch das Defensivspiel, was wir eben eingangs besprochen hatten, aber natürlich aber auch durch Ballbesitzmomente, die du dann, wenn du den Ball hast, auch versuchst auszudehnen. So wie wir es ein bisschen in der zweiten CO1-Saison gemacht haben. Also dieses nicht nur vertikal zu spielen, wie in der ersten CO1-Saison, sondern halt auch diese Horizontalität reinzubekommen, Zirkulation zu schaffen und aus dieser Zirkulation heraus dann irgendwann im Spiel Rhythmus zu finden für die gegnerische Hälfte. Das muss in Summe einfach gesamtheitlich in allen Schritten, in allen Richtungen besser werden, mindestens einen Schritt, damit du diese Jungs in der gegnerischen Hälfte eingesetzt bekommst, weil ich habe es gesehen, Gladbach war wieder die Saison die Mannschaft mit den wenigsten Aktionen im letzten Drittel. Das zieht sich jetzt seit 3-4 Jahren durch. Es ist unfassbar, also als hätten wir eine Allergie vor dem gegnerischen Tor. Das ist der erste Punkt, der verbessert werden muss. Damit, wenn wir das hinkriegen, dann leitest du davon automatisch ab, einen niedrigeren PPDA-Wert, mehr Ballbesitz.
Gut, es freut mich, dass es den Text bestätigt, den ich gestern geschrieben habe. Da ging es nämlich auch unter anderem darum, und dass es nicht nur einfach mehr Ballbesitz sein sollte, sondern eben auch in den richtigen Zonen, sprich im Angriffsdrittel. Und da muss ich, als ich die Zahl gesehen habe, ich weiß nicht mehr, ob sie da jetzt, das waren Pässe im Angriffsdrittel, glaube ich, da waren sie Vorletzter oder so. Und zwar interessant, dass dauernd bei Statistiken, die ich da kritisiert habe, der HSV noch hinter Borussia war. Mal gucken, ob das, also was glaubst du, wird es schwierig für den HSV nächstes Jahr?
Nee, ja, die haben halt auch einen sehr ähnlichen Ansatz zu Gladbach, die aber ein bisschen besser, die sich aber besser vorbereiten konnten darauf, auf diese Saison, weil der Trainer wusste, ich will diesen Fußball spielen und man dementsprechend auch die Spieler kaufen konnte. So, das hatte fairerweise Polanski nicht. Und trotzdem war, ist Gladbach am Ende nicht sogar vorm HSV gelandet.
Also will das jetzt nicht. Überholt noch.
Ja, will das jetzt nicht als Saisonerfolg verkaufen, aber wenn man die Umstände sieht, vielleicht auch gar nicht so verkehrt für Eugen Polanski. Hamburg.
Und zweimal 0-0, also tot neutralisiert. Auch wenn es nicht so aussah im Rückspiel.
Ja, stimmt, genau. Hamburg weiß ich, schwierig einzuordnen. Die wollen ja ein bisschen intensiver spielen auch. Die haben auch das Thema. Ich habe einen Podcast mit Melanie Polanski gesehen. Da ist das auch ein Thema. Aber ganz sicher, weil das machen die Trainer nicht einfach nur, um zu sagen, ich will jetzt was anderes tun. Nur weil jetzt Sommerpause langweilig. Jetzt habe ich eine neue Idee. Sondern einfach, die wollen, es geht immer um die gleiche Frage. Wie erhöhe ich Wahrscheinlichkeiten? Und die sind nachhaltig höher, wenn du mehr Spielanteile hast.
Das war eine Kritik, die ich formuliert habe nach dem Mainz-Spiel, dass ich Polanski quasi vorgeworfen habe, dass er dieses Thema Wahrscheinlichkeiten oftmals falsch denkt. Da ging es darum, dass er ja mehrmals gesagt hat, ey, diese Frage würdet ihr nicht stellen, wenn es gut gegangen wäre. Und wo wir dann gedacht haben, naja, aber ist es ja nicht. Also, und das hatte wahrscheinlich einen Grund. Wie siehst du dahingehend seinen Stand und auch seinen Entwicklungsbedarf, sein Entwicklungspotenzial? Dann sind wir ja auch vielleicht sogar bei Ingame-Coaching und so weiter, hinten raus. Also wie siehst du ihn da aufgestellt?
Ich glaube, die größte Baustelle war in der laufenden Saison, und das betrifft gar nicht nur den Polanski selbst, sonst ist es wahrscheinlich mehr das generelle Team, das Ingame-Coaching-Thema war. Das ist augenscheinlich oft, zum Beispiel in Augsburg, da hast du nach 5 Minuten erkannt, Franck Honorat, das wird dünn. Ne? Stell es auf die Viererkette um, damit Honorat nicht diese unfassbar weiten Wege gehen muss, die er entweder nicht gehen konnte, nicht gehen wollte, aus welchen Gründen auch immer, nicht gehen konnte. So. Stell um auf die Viererkette. Versuche, andere Winkel zu finden. Im Pressing. Ich weiß, man hat einen Plan, man entwickelt einen Plan mit der Fünferkette die ganze Woche und ist da nicht bereit, nach 5 Minuten, 10 Minuten direkt was zu ändern und alles. Aber du musst vorbereitet sein. Und ich glaube, das ist die größte Baustelle, die es zu beheben gilt, dass du im Team, das betrifft ja nicht nur den Trainer, der Trainer hat 50.000 Sachen im Kopf, während der Woche, während des Spiels nochmal mehr, da einfach ein Team zu schaffen, was ihn vielleicht noch aktiver unterstützt dahingehend, wäre, glaube ich, schon sehr wertvoll. In allen anderen Punkten muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit Eugen Polanski. Ich hatte auch eine Phase während der Saison, das ist halt so, wenn man emotional ist als Fan, der ich bin, und irgendwo sind wir jetzt auch alle immer noch, hatten wir so eine Phase, genau die du besprichst, so Anfang Januar, Februar, wo dann auch so ein bisschen der Frust auch von Polanski hochkam, weil er wahrscheinlich auch einfach ein anderes Spiel spielen wollen würde, es nicht konnte und dann halt so bittere Nackenschläge wie in Bremen zum Beispiel hatte, ne, dass Kicketop sein erstes Saisontor gegen uns macht mit einem XG von 0,03 oder so. So, das frisst dich dann innerlich auf. So. Und das war auch so eine Phase dann, wo ich dann auch nervös geworden bin, aber umso länger die Sommerpause jetzt da ist und umso mehr Rationalität da ist, erkennst du einfach, dass er eigentlich sehr pragmatisch, und das meine ich positiv, weil Pragmatismus eigentlich immer der Weg ist, den man gehen muss im Fußball, weil es ein Spielerspiel ist, ne? Ein Players-Game. Und er hat es einfach sehr gut verstanden, dass diese Spieler auf diesem Wege die bestmögliche Version seines Selbst sind und hat es durchgezogen, immer wieder auch adaptiert. So. Und da waren schon Schritte da, die vielversprechend waren. Also man sieht zum Beispiel die Heimspiele, die mir vor allem gefallen haben, waren Augsburg. Jetzt war das war kein 4-0-Spiel, aber es war ein gutes Heimspiel. Das Heimspiel gegen Union war richtig gut. Das Heimspiel gegen Dortmund und Hoffenheim auch. Das waren von den Ansätzen gegen den Ball und mit Ball die komplettesten Spiele, die mir gezeigt haben, ey, wenn das mit dieser Mannschaft möglich ist, und das ist nicht, soll jetzt nicht negativ gespinnt sein, sondern mehr so einfach, dass diese Spieler wahrscheinlich nicht optimal zusammengestellt sind in der Kaderzusammenstellung, es aber trotzdem schafft, mit diesem Niveau so einen Fußball zu spielen, das hat mir Mut gemacht. So, einfach dieser sehr kontrollierte Ballbesitz, dieser sehr dominante, für Gladbach-Verhältnisse Ballbesitz, war schon sehr, sehr stark. Und man darf nicht vergessen, die letzten 7 Heimspiele sind nicht verloren gegangen. Ich weiß, es gibt eine andere Bilanz, die spricht dagegen, 11 Auswärtsspiele in Folge nicht gewonnen. Aber immerhin, als Borussia Mönchengladbach bist du halt Durchschnitt. Und wenn du 7-mal zu Hause nicht verlierst, musst du halt irgendwo anders die Punkte liegen lassen, sonst bist du Europa-Anwärter. Also das ist eine Liste, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass er es schon geschafft hat, auch Moya sehr clever einzusetzen. Also punktuell von der Dosierung. Es immer wieder geschafft hat, in den richtigen Momenten zu Hause gegen Union Berlin, wo er wusste, heute habe ich 60% Ballbesitz, tut ihm gut. So, das waren zum Beispiel Momente, die waren einfach clever. So. Und darum, wenn man diese Baustelle behebt, Ingame-Coaching, also dieses, ne, wir geben aktiv, unterstützen ihn aktiver, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir einen Polanski einen Trainer haben, der uns die nächsten Jahre tragen kann.
Ja, und dieser Umbau-Trainerteam ist ja offiziell noch nicht abgeschlossen. Wir haben gehört, dass das rundum abgeschlossen werden soll und dann alles zusammen kommuniziert. Wir hatten ja in unserem Artikel, da haben wir letztes Mal mit Carsten drüber gesprochen, schon eben Jan-Moritz Lichter als Kandidaten genannt, der im Verein kursiert nach unseren Infos, der mittlerweile seinen Abschied von Manchester City bei LinkedIn verkündet hat, wie das mittlerweile so geht. Also er zum Beispiel ein heißer Kandidat, Frank Gaidek keiner mehr, der schließt sich Marco Rose in Bournemouth an und ja, ansonsten müssen wir uns da, glaube ich, noch ein wenig gedulden. Ganz interessant, weil wir das jetzt schon mehrmals hatten, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, irgendwie Fußball wird verkompliziert durch die Anwesenheit des Gegners. Ist irgendwie, man liest im Ende, dass Sartre das gesagt hat, ist aber Quatsch. Also es hat er nicht gesagt, aber es ist ja so halb philosophisch und so ein bisschen muss man sich ja immer dazu zwingen, auch daran zu denken, dass halt ein Gegner dabei ist. Und was wir ja auch gerade als Journalisten häufig haben, ist, naja, Borussia gewinnt, Borussia verliert. Welche Rolle hat der Gegner denn gespielt? Und das hatten wir ja in ganz vielen Spielen, die du jetzt gerade auch genannt hast. Du hast das Dortmund-Spiel genannt, wo natürlich der BVB auch nicht gut war, aber man wieder diskutieren konnte, welchen Anteil hatte Borussia. Du hast das Union-Spiel genannt, das war ja so ein bisschen der Anfang vom Ende von Steffen Baumgart, der irgendwie auch danach ziemlich fassungslos war, wie schlecht Union war. Bei Augsburg hieß es dann, dieses 0-4 war irgendwie auch das Schlechteste, was sie unter Manuel Baum gemacht haben. Und naja, du kennst diese Lesarten. Und aber darüber wollte ich mit dir sprechen. Wie siehst du das? Gerade wenn wir jetzt auf Borussias Saison blicken, da können wir noch in die Hinrunde gehen. Da haben viele gesagt, naja, St. Pauli irgendwie in der Niederlagenserie und Heidenheim muss er eh schlagen, bla bla bla. Können wir so fortführen. Was würdest du aber sagen, wo ist der rote Faden der Dinge, die Borussia halt in diesen Spielen dann auch dazu beigetragen hat? Also ist das ein Faktor oder wie doll muss man diesen Faktor berücksichtigen, dass der Gegner womöglich auch, weiß ich nicht, was falsch gemacht hat, einen schlechten Tag gehabt hatte und wie groß ist Borussias Anteil daran?
Der Faktor ist immer da, dass der Gegner, also es hilft, wenn der Gegner schlecht drauf ist, ganz sicher. Inwiefern, also wenn ein Gegner richtig schlecht aussieht, ist es auch immer eine Aussagekraft dessen, dass du eine gewisse Stärke hast. Weil sonst würde der Gegner ja nicht so schlecht aussehen. Der kommt ja nicht dahin und dann hat er einen schlechten Tag. Das passiert mal, aber das Glück hast du nicht 5-mal in Folge im Oktober. Das Glück hast du nicht 2-mal hintereinander gegen 2 Champions-League-Teilnehmer. Das ist, gerade bei Hoffenheim ist halt auch so, also die spielen gerade eine super Saison, haben eine Chance mit dem Auswärtssieg in Gladbach, sich für die Champions-League zu qualifizieren. Also was ist da der Grund, jetzt irgendwie sich da gehen zu lassen? Die Konsequenz aus deiner Spielstärke ist ja, dass der Gegner schlecht aussieht. So, also das ist ja, also es gibt kein Spiel, was du 3-0 verdient gewinnst und der Gegner war genauso gut wie du. Dann hast du es nicht verdient 3-0 gewonnen. So, also es macht keinen Sinn. Es gibt in der Logik keinen Sinn. Der rote Faden ist einfach darin, dass du als Borussia Mönchengladbach ja diese Dinge auf den Platz bringen musst. Unabhängig davon, und da spricht auch natürlich der Gegner rein, also wenn du gegen Bayern München spielst, wirst du, da kannst du es dir vornehmen und dann kannst du eine Woche drauf trainieren, hundertprozentig, aber du wirst gegen Bayern München nicht 60% Ballbesitz haben. Das steht fest. So, aber es ist ein Unterschied, ob du als Gladbach in München 20% Ballbesitz hast oder 30. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Spiel wie Tag und Nacht, das ist fast doppelt so viel Ballbesitz. Und das sind die Dinge, die Details, die du dann ändern kannst, die du natürlich immer in der Lage sein musst zu beeinflussen. Weniger im Kontext, was macht der Gegner, sondern immer mehr, ja, ich weiß, als Gladbach wirst du gegen Bayern, Dortmund, Hoffenheim tendenziell nicht mehr Ballbesitz haben, aber was kann ich tun, um es noch ein bisschen mehr rauszukitzeln? So, das sind die Dinge, die Gladbach immer beeinflussen kann. Und dann ist immer natürlich auch eine Tagesform abhängig. Wir reden hier von einem Varianzsportspiel, Fußball, wo du im K.O.-Spiel nach 120 Minuten 0-0 sein kann. Also das ist in keiner anderen Sportart möglich. Du schießt ein Tor, du bist weiter. Also das ist einfach, das Varianz ein ganz großer Faktor da spielt, dass Verletzungen ein Riesenthema sind, was wir diese Saison auch noch gar nicht besprochen haben. Also man vergisst es einfach, weil es immer so nach einer Ausrede klingt, will keiner hören, weiß ich. Aber Hack und Kleindienst haben einfach nicht gespielt. Player wurde verkauft und wurde zwar personell ersetzt, aber auf dem Platz nicht so richtig. So. Dann hast du einfach auch ein Thema Fitness. Also wie fit ist eine Mannschaft einfach auch? Also gerade wenn wir über die Laufstrecke sprechen, wie fit ist eine Mannschaft? Da hatte ich das Gefühl, das sind wir nicht oft gewesen. Also gerade so die zweiten Halbzeiten, wumm, so ab der 60., 70. gehen die Kurve ganz, ganz stark nach unten. Das war ganz sicher ein Punkt. So, also das sind Dinge, die man beeinflussen kann. Und wenn man all diesen Dinge top ist, auf seinem Level ist, dann wird man immer einen Gegner finden, der besser ist als du. Aber du erhöhst wieder, Thema Wahrscheinlichkeit, ich weiß, doppelt sich, ist aber elementar im Fußball, erhöhst du wieder ein paar Wahrscheinlichkeitspunkte und schaffst es, stärker zu sein. Und Stärke strahlt ja aus, dass der andere Schwäche zeigt. Das ist eine Konsequenz daraus.
Ja, fand ich mit in diesem Buch von Ian Graham, heißt er, ne? How to Win the Premier League, am augenöffnendsten, dass er, glaube ich, gesagt hat, wenn du sozusagen ein und dieselbe Saison spielst, ist dieser Zufallsfaktor im Prinzip ganz plausibel, abdeckbar, irgendwie so 20 Punkte so. Du kannst irgendwie dasselbe machen und hast 10 mehr, 10 weniger. Und ich glaube, das haben wir bei Seoane in den beiden Jahren auch gesehen. Da gab es den lebendigen Beweis dazu. Lass uns mal ein bisschen personeller werden, weil ich glaube, über, du hast ja gesagt, Players Game und so weiter, über die Namen und Profile kommen wir dann auch ein bisschen noch wieder auf den Fußball. Ich würde so ein bisschen an ein paar Fragen zur künftigen Stammelf, wie auch immer man das nennen kann, aufziehen. Also wir haben die Viererkette, über Moritz Nikolas brauchen wir einfach gar nicht reden, weil wir sind ja auch beide jetzt nicht ausgemachte Torwart-Experten, aber wir sehen ja beide, dass der einen ziemlich guten Job macht, weil er sehr viele Bälle hält und das auch zuverlässig und dabei selten Fehler macht. So, mehr kann man im Prinzip von Torhütern nicht verlangen. Aber wenn wir da jetzt hinten links anfangen, wahrscheinlich sind viele Fragen Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jetzt stellen werde. Was glaubst du, wer wird sich durchsetzen und warum? David Herold oder Lukas Ulrich?
Sag du doch mal, warum?
Ja, ich will mich nicht blenden lassen von diesem Der-ist-neu-Faktor, weil ich finde, man hat schon letzte Saison gesehen, dass der Sprung dann in die Bundesliga groß ist, dass es eine Akklimatisierungszeit braucht, aber ich erhoffe mir allein von dieser Intensität von David Herold und seiner Flankenstärke vorne so viel positiven Impact, dass das A, seine Defizite ausgleicht und B, halt dann auch mehr Borussia ins Spiel bringt, als Lukas Ulrich das hinbekommen hat.
Tja, das wäre eins meine Antwort. Genau, also es ist die Intensität, das ergänzend würde ich auch noch dazu sagen, seine Physis. Also es ist ja auch, also du kannst ja auch, also du kannst hochpressen und zum Beispiel so wie Darmstadt es machen, das habe ich gesehen, als ich Liedberg gescoutet habe für mich, die sind hoch angelaufen, aber sind nie auf den Block gegangen, also nie auf den, ich will den langen Ball blocken, den der Gegner spielen will, sondern immer, ich laufe den an, damit er lang spielen kann, sondern hast du die Bälle natürlich in der Luft und zweite Bälle, ein Thema. Du kannst natürlich aber auch sagen, als pressende Mannschaft, ich will ihn eigentlich nur in eine gewisse Richtung lenken und lass den Ball mal schön ruhig auf dem Boden und schaffe dann aber mit, zum Beispiel mit Herold, so einen Spieler, der einfach auch durch seine Physis so richtig gut ist im Infight, also im Kontakt, im Zweikampf, und will darüber dann Ball gewinne, dann in einer gewissen Zone, in einem gewissen Moment angreifen und jetzt versuchen zurückzugewinnen. Also das ist auch ein Thema, dieses nicht nur Intensität fahren können, wichtig, aber halt einfach auch dann in der Lage sein, Bälle zu gewinnen. Ne? Das war bei Gladbach keiner. Also es war mit Ulrich und erst mit Netz, dann mit Ulrich und irgendwann mit Kastrop war Intensität, also mit Kastrop war Intensität da irgendwann, ja, aber lange Zeit vorher halt nicht.
60 Minuten.
60 Minuten, genau. Aber dahinter halt nicht. Ne? Dahinter war Kevin Dix, der ein super Verteidiger ist, der wichtig war für uns, aber in einem ganz anderen Ansatz Bälle gewonnen hat, in einem deutlich kleineren Raum rausgeschoben ist aus der Kette und weniger aus dem, ich laufe jetzt von der Mittellinie 10 Meter intensiv raus, gehe den Zweikampf an und wenn ich überspielt werde, laufe ich die 40 Meter zurück und das mache ich nochmal 5-mal in der ersten Halbzeit und 3-mal in der zweiten Halbzeit. Das sind diese Spieler nicht, auch nicht Sander auf der anderen Seite. Sander ist gut im Infight, ne, der ist wichtig auf der 6, das wird wichtig und da hast du halt kleinere Räume zu verteidigen, darum kannst du mit ihm höher spielen, aber nicht als Innenverteidiger. So, das war halt auch ein Problem dann. Darum sehe ich bei Herold gerade diese Komponente halt auch wirklich dieses Infight, diese Zweikampfstärke auf dem Boden auch wirklich nochmal, dass wir auf den Außen dann nochmal, ja, Ballgewinner haben, die vielversprechend sein können.
So, und dann würde ich IV und RV so ein bisschen zusammennehmen, weil ein paar Szenarien. Also, erstes Szenario, gar nichts passiert mehr. Joe Skelly bleibt sogar. Zweites Szenario, Joe Skelly wird verkauft. Drittes Szenario, Nico Elvedi wird verkauft. Viertes Szenario, beide werden verkauft. Und du kannst da richtig noch was machen für, weiß ich nicht, mit 15 Millionen Euro oder so. Welches nimmst du?
Boah, das ist die schwierigste Frage heute. Wenn ich es wüsste, Janik, welche Tendenz hast du? Weil mein Problem ist, dass ich Konoplier so fast gar nicht einschätzen kann. Es gibt einfach sehr wenig also Daten sowieso ganz schwierig und auch, man sieht halt auch nicht so viel, er hat jetzt zwar, ich glaube, 50% Einsatzzeit gehabt, mehr halt aber eben auch nicht und viel halt auch in der Liga. Darum ist das eine große Variable X, die, wo du sagst dann mal, ja, wow, was haben wir denn da geangelt, aber vielleicht auch hier sitzen und denken, oh, gut, dass wir Skelly nicht verkauft haben, würde ich halt abhängig davon machen, wie gut er ist. Problem ist, du hast die Zeit nicht als Gladbach, du kannst ja nicht bis Weihnachten warten und sagen, jetzt verkaufen wir den Skelly doch noch. Würde ich davon abhängig machen, wie man das vielleicht einschätzen kann nach der Sommerperiode, weil Skelly ja eh bei der WM ist und während der WM, also wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass er verkauft wird. Man weiß nie bei Ruben Schröder, aber Tendenz eher nein. Vielleicht holt man sich da noch ein bisschen Zeit rein. Wenn du die Möglichkeit, also wenn, gehen wir mal von positiv Fallen aus und sagen, Konoplya ist einer, der ist es, der kann's. Dann würde ich natürlich schon gerne sehen, wie das Geld nochmal reinkommt mit Joe Skelly. Und würde da vielleicht dann gucken, hole ich einen Rechtsverteidiger Backup oder habe ich einen in der Hinterhand in der Jugend oder habe ich einen in der Mannschaft, der das kann, die Backup-Rolle. Zum Beispiel so ein Jens Kastrop, ob das optimal wäre, weiß ich nicht, aber einfach mal um Namen zu nennen. Oder investiere ich das in einen anderen Spieler, in einen Offensivspieler noch oder noch einen vierten Innenverteidiger. Bei Nicole Wedi wäre ich sehr traurig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Nicole Wedi spielt seit 2 Jahren. Ist der konstanteste Fußballer bei uns. Seit 2 Jahren. Ist einfach der Team Tim Kleindienst der Abwehr. Darüber wird halt nicht so oft gesprochen. Aber der, was der halt spielt seit 2 Jahren, ist grandios. Und mit ihm könntest du auch eine höhere Abwehrlinie spielen. Der wäre nicht der perfekte Kandidat dafür, aber er kann es spielen über Strecken und könnte, vor allem wenn er einen idealen Partner neben sich hat, das dann einfach ausgleichen. Oder der Partner gleicht das aus, was Kelly vielleicht, was Elvedi nicht so perfekt kann, dann hast du einfach ein gutes, einen Spieler, der mit Tempo verteidigen kann und einen anderen, der einfach gut ist im Spielverständnis, in der Logik, in der Spielintelligenz, im Verteidigen an sich, einfach ein Allrounder ist. Das wäre ein gutes Duo. Also Elvedi würde mir wehtun, weil da einfach auch die Ablösesumme nicht so hoch ist, dass ich sage, oh, wir bekommen 8 Millionen für einen 30-Jährigen ein Jahr vor Vertragsende. Cool, damit holen wir jetzt aber einen Spieler. Die Qualität bekommst du einfach nicht für Elvedi. Darum würde ich sagen, Skelly vielleicht mit Potenzial zu verkaufen und Elvedi erhalten.
Warum ich erstens genau das zusammengefasst habe, war so ein bisschen mein Optimalszenario, dass du nämlich Skelly verkaufst und vielleicht sagst, hey, ich mache das gar nicht so starr mit einem Nachfolger und noch einem Rechtsverteidiger, sondern ich plane halt Dix da noch mit ein, punktuell, je nach Gegner und Setup. Oder, ne, ich meine, trauen wir jetzt Konoplya 1800 Minuten zu, dann muss halt 1200 Minuten jemand anders das spielen, wenn das Dix, Kastrop und dann noch 205 Minuten Dylan Berko sind aus U23, ist ja vielleicht auch viel gewonnen. Und dann hast du aber mit dem Geld die Möglichkeit, auf der IV-Position noch was anderes zu machen. Da dann einfach, ich habe immer irgendeinen 1,90-Typen, eine Wand, eine Kante, die 34,8 bis 35,2 läuft vor Augen. Vielleicht dann auch jünger ist, was ja auch ginge, wenn Elvedi bleibt, dann kannst du da irgendwie auch, also weil du verlierst ja auch Erfahrung bei Elvedi. Wir verbinden mit Nico Elvedi ja oftmals nicht so, dass der jetzt so der Senior der Abwehr da ist, weil irgendwie ist er immer noch der kleine Elvedi, der da gegen Coman 2015 gegen Bayern verteidigt. Aber er wird halt 30 Jahre alt und könnte, wenn er verlängert, irgendwann Betty Vogts einholen. Und dieses ganze Szenario ist für mich eh inzwischen das attraktivere und ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht am Ende sogar auch für ihn ist. Dass er auch ein Typ ist, ich meine, ich kenne ihn jetzt wirklich auch 10 Jahre, dass er sich denkt, ey, ich verlängere hier und das ist doch alles super, ich wohne hier schön in Meerbusch, weiß gar nicht, ob in einem Haus mittlerweile oder nicht, oder auf der ne, linke Rheinseite auf jeden Fall verheiratet, irgendwann kommt die Familie, also warum soll ich denn riskieren, also das, was ich hier habe, riskieren für, weiß ich nicht, Aston Villa, dritter, vierter Verteidiger oder so. Das ist vielleicht romantisch gedacht, aber womöglich ist die Romantik dann sogar auch die Antwort auf diese Frage. Deswegen mein optimales Szenario, Geld für Skelly aus der Premier League und damit was Sinnvolles anstellen. Eher vielleicht dann sogar Richtung IV als RV.
Jo, kann ich nachvollziehen, würde ich so unterschreiben.
Okay, dann sind wir uns einig. Dann gehen wir ins Mittelfeld. Du hast eigentlich Philipp Sander schon definiert als Sechser, als künftigen. Und irgendwie von allen Möglichkeiten, die es gibt, sehe ich eigentlich auch wenige bis keine, in denen Philipp Sander nicht vorkommt. In einem zentralen Mittelfeld, weil er dann doch irgendwie der klarste Sechser-Typ, wie auch immer man das definiert, ist. Da hatte ich letztens schon die These mit Carsten aufgestellt, erster Spieltag oder DFB-Pokal, Leopold und Sander starten auf der Doppel-6.
Wieder Bingo, sehe ich genauso. Du hast einfach da alle, Cento Onu soll ja kommen, das habt ihr ja auch berichtet. Da ist aber auch wieder die Variable da, vom Profil ist das wahrscheinlich schon der klasse Sechser, aber pff, keine Ahnung, wie der Übertrag ist. Beim Sander hättest du diesen Sechser-Typ auch, der Abräumer-Qualitäten hat, also auch wieder im Infight, im Zweikampf Stärke beweist und auch viele Meter abspulen kann, wirklich sehr viele. Und auch spielintelligent ist, ist schon interessant. Und mit Leopold hast du dann genau das, ne, läuft auch viel, aber bringt. Also Sander hält den Ball in der Zirkulation und Leopold kann ihn in die gegnerische Hälfte spielen. So, das ist das ideale Setup, was du eigentlich hast. Mit Ball und gegen den Ball ist halt einer immer Jäger und der andere Sammler. Das heißt, du damit auch abgedeckt. Das ist schon vom Profil sehr rundes Matchup, was wir lange nicht mehr hatten auf der 6, habe
ich übrigens gefühlt, weil das immer sagen, irgendwie fehlte was. Ist das ein bisschen Nordfight-Neustädter? So? Also, natürlich kann man nicht alles 1:1 vergleichen, aber wenn man so jetzt zwei Namen im Kopf hat?
Gegen den Ball, ja. Defensiv auf jeden Fall, genau. So dazu mit Nordfight diesen Infight-Spieler, mit Neustädter einfach, der gelaufen ist wie sonst was. Mit Ball waren ja beide nicht so dafür zuständig, einen Spielvortrag zu leisten. Und das hat sich erst später dann geändert mit Chaka auf der 6. Aber mit Leopold und Sander her hast du gegen den Ball vom Profil nicht genau gleich, aber von der Aufteilung her ein sehr identisches. Neustädter ist viel gelaufen, Nordfight war um ihn herum der Sammler. Das hast du jetzt auch.
So, dann habe ich so eine Art von Bauchschmerzen im Mittelfeld, weil jetzt irgendwie im 4-2-3-1 oder auch 4-3-3 Jens Kastrop ja eigentlich ins zentrale Mittelfeld muss. So, du kannst natürlich andere Varianten schaffen, aber das ist ja nun mal das wahrscheinlichste Szenario. Und Jens Kastrop ist einer der 3 bis 5, aber wahrscheinlich eher 3 Spieler mit dem höchsten Marktwert Entwicklungspotenzial. Du hast es jetzt schon gesehen, ne? Erste Bundesliga-Saison hoch auf 10 Millionen und wenn der wirklich mal eine Saison spielt, wo alle sagen, ey, Stammspieler, super, dann ist der nächsten Sommer 20 wert und bringt vielleicht ganz real dieses Geld. Aber was ist das Setup oder was muss auch passieren, damit dieses Potenzial nächstes Jahr entwickelt wird bei Borussia?
Da hast du mir eine schöne Falle gestellt mit Leopold und Sander. Nein, das ist natürlich ein Problematik. Es ist eine schöne Situation, die man hat als Gladbach, weil man darf ja auch nicht so starr sein und davon ausgehen, dass es immer jetzt das 4-2-3-1 bleibt. Es nie eine Möglichkeit gibt, proaktiv was ändern zu wollen auf ein 4-3-3, auf ein situatives 3-4-3. Also nur weil man die Viererkette jetzt ausspricht, heißt das nicht, dass man nie wieder eine Fünferkette spielt. Ich verspreche, das wird passieren. In der nächsten Saison. Das ist einfach Fußball. Dann hast du wieder neue Möglichkeiten. Und das andere ist natürlich auch Thema Verletzungen. Darüber redet man halt vorher nie, weil du kannst es nie vorhersehen. Ich kann dir nicht sagen, wer morgen verletzt ist, aber es passiert im Fußball. Und dann hast du halt immer die Möglichkeit, auch Kastrop zu schieben. So, und dann muss man halt sehen, wie entwickelt er sich im Training. Ist das einer, der sich aufdrängt? Davon gehe ich aus, so ist er vom Typ, so schätze ich den ein von außen. Oder lässt er sich fallen oder so und drängt sich nicht so auf, dann hast du natürlich keine Möglichkeit. Aber ich würde schon tatsächlich sehen, Leopold Sander, und dann musst du halt mit Kastrop natürlich damit umgehen, weil er hat natürlich Stärken auf der linken Schiene bewiesen, die wirklich hervorragend waren. Also dieses Köln-Spiel, vergiss die 2 Tore, die er schießt, die sind gut, klar. Aber wie er einfach die Seite beackert, also das erste Tor ist richtig gut, sorry, das habe ich vergessen, und wie er das 2-2 auch vorbereitet, wie stark der das gemacht hat. Also wenn wir ihn nicht in dieser Phase gehabt hätten, nicht nur im Köln-Spiel, sondern auch generell in diesem Block Union-Heimspiel sehe ich ihn auch vor mir, wie er da die Linie runterläuft und auch das Tor attackiert. Sehr, sehr stark. Also ja, das ist irgendwie so, einerseits würde ich gerne Leopold sehen mit Sander, weil es einfach vom Fußballerischen einfach nochmal wichtiger wäre, aber andererseits hat er einfach so viele Anlagen, der Kastrop, dass du es eigentlich nicht vermeiden kannst. Aber das Gute ist, ich bin nicht Trainer, sondern Polanski, und wir haben eben über Trainer gesprochen, die so viele Spieler wie möglich in die Situation bringen, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn du mit Kastrop einen hast, der das, wo du es noch zusätzlich einbinden kannst, oder statt Leopold, ja, dann ist es halt so. Aber die Frage nach, wie entwickelt man ihn, ist eine schwierige. Du merkst, ich weiche drumherum, weil ich keine Antwort habe. Es wird kompliziert, und außer Verletzungen und ich will mal proaktiv was ändern, weil der Gegner was durchschaut hat, habe ich keine Antwort dafür parat. Ist schwierig, kompliziert. Weil man muss ihn entwickeln, das bleibt unter dem Strich stehen.
Ja, aber du hast ja den guten Punkt aufgebracht, dass ich habe ja vorhin gesagt, 1800 Minuten Knoblia und den Rest macht dann unter anderem vielleicht Kastrop, aber es muss ja nicht in einem Viererketten-Setup sein. Es kann ja dann wirklich punktuell auch, ne, weil 500 dieser 3000 Saisonminuten halt dann doch wieder mit Schienenspielern und dann kommt er vielleicht ins Spiel und dann müssen wir gar nicht über Verletzungen und so weiter reden. vielleicht, man muss natürlich auch oder darf auch nicht so starr denken, ja, entweder 4-2-3-1, 4-3-3 und naja, dann gibt es halt die und die Position für Kastrop. Ist auch immer die Frage, mit wem er dann wirklich spielt. Und es gab ja auch Spiele unter Polanski, ich weiß auch eigentlich sein erstes in Leverkusen, da war er ja im Grunde der zweitoffensivste, zweithöchste, so. Also vielleicht sind es dann auch Varianten, die bei Sky als 4-3-3 eingeblendet werden, mit Kastrop auf der 8, aber im Grunde spielt er sowas, naja, Zehner ist er dann natürlich nicht, aber einer, der einfach auch von da in den Strafraum geht. Ich meine, da hat er nur auch Qualitäten. Er hat also nicht umsonst diese drei Tore geschossen, hätte sogar auch mehr schießen können. Aber das leitet so ein bisschen über zur Frage, ne, wir imaginieren da diese Dreierreihe vorne. Du hast vorhin über Moya gesprochen. Robin Hack ist ja ganz klar am besten links aufgehoben gewesen immer. Wenn er bleibt, ist Franck Honorat ganz klar rechts. Über Gio Reyna haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber wenn du an Wael Moya denkst, wird das mittelfristig sein Ding werden, da im Zentrum, im Zehnerraum, grob gesagt, zu agieren, da zwischen den Linien zu schwimmen und ja, welche Art von Torgefahr zu kreieren? Siehst du ihn da eher im Abschluss oder in der Vorbereitung?
Also der Zehnerraum ist auf jeden Fall der Raum, wo du ihn einsetzen musst. Du kannst natürlich mit ihm variabel umgehen. Du kannst sagen, ich bringe ihn von der halblinken Seite. Also er ist kein Flügelspieler, das steht fest. Also du kannst ihn in einem 4-2-3-1 nicht links stellen, wenn du einen Außenverteidiger hast, der wie Tom Bischoff spielt bei Bayern im Zentrum. Dann macht das keinen Sinn. Mit einem Außenverteidiger wie Herold kannst du das. Darauf wollte ich hinaus. Da kannst du natürlich auch sagen, ich spiele ihn halb links. So, das hat der Würz sozusagen auch gemacht in Leverkusen mit Grimaldo an der Seite, der ja auch immer wieder, wo die sich so Pärchenbildung links, einer außen, einer tief. So, aber du musst halt Moya in diese Zentrumssituation bringen, wo er sich aufdrehen kann. Oder wo er aufdrehen kann, nicht sich selber aufdrehen, das wäre schlecht. Wo er aufdrehen kann mit dem Ball und Richtung Abwehrkette läuft. Und dann ist er halt, traue ich ihm alles zu. Ich traue ihm den letzten Pass zu. Ich traue ihm den Abschluss auch zu. Den hat er in der U17 bewiesen, dass er auch mit links und rechts schießen kann. Ich traue ihm Dribblings zu, wo er einfach 1, 2, 3 Spieler aussteigen lässt. Man muss ihn halt einfach in die Situation bringen, wo er halt in einem Pulsbereich sich befindet, der nicht auf 120 ist, weil er vorher 30 Wege nach hinten gemacht hat, die auch alle macht, weil er halt nervös ist und er will alles richtig machen und bloß nicht nachsagen lassen, er tut nichts. Davon muss man ihn vielleicht ein bisschen befreien und dann traue ich ihm alles zu zwischen den Linien. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er rein, als reiner Zehner spielt, dann vielleicht ein bisschen mehr mit tiefen Läufen agiert, also mehr um den Stürmer herum spielt, noch tororientierter spielt, also mehr so ein halber Abschlussspieler wird, könnte ich mir auch vorstellen. Beim Zentrum ist es meistens eng, da oft aufzudrehen wird schwierig. Da ist das Zeitfenster nochmal kürzer, als wenn du über halb links kommen kannst oder von außen, so wie Würz es gerade bei der Nationalmannschaft macht. Da spielt er quasi linker Flügelspieler einfach, weil er sagt, ja, Zentrum ist zu, wir haben keine Lust, das Zentrum irgendwie aufzureißen oder keine Zeit, um das einzustudieren im Training. Also Würz, Flügel, nimm den Ball und lauf rein. So, machst du schon. So, das kannst du mit Moya natürlich auch machen. So, Hauptsache, gib ihm so viele Ballaktionen wie möglich. Du musst, finde ich, musst du um ihn herum sozusagen das Offensivspiel bauen. Weil der von den Anlagen einfach der Spieler ist, von der jetzigen Qualität und des Potenzials in der Zukunft, einfach der Spieler ist, der für Borussia Mönchengladbach, ja, zweistellig scored, auf jeden Fall. Ist jetzt kein Hot-Take, weiß ich, aber der wird es machen. So, das ist halt die Nachricht, die Borussia Mönchengladbach hat, mit der man umgehen sollte.
Ich glaube, da würden alle mit klarkommen, wenn das passiert. Aber jetzt auch wieder in so Minuten gedacht und ich glaube, so muss man ja am Ende irgendwie auch so, ne, in Spielern teilen. Ich habe jetzt schon was geschrieben, ist noch nicht erschienen, so über die Kadergröße, ne, dass also man auch nicht überschätzen muss, wie groß so ein Kader sein muss, sondern dass im besten Fall halt auch, weiß nicht, 20 Kernspieler reichen und du brauchst keine 25, die wirklich dauerhaft eingesetzt werden. Trotzdem wäre es ja schon eine krasse Steigerung. Moya spielt jetzt 1500 Minuten, die Hälfte aller Minuten. Das wäre eine Verdreifachung ungefähr und ich glaube für einen Spieler, der noch 17 ist eine ganze Weile und dann 18, richtig krass. So heißt aber, den Rest der Zeit muss es ja andere Lösungen geben. Die können im 4-2-3-1 einfach ein anderer in dieser Zehnerrolle sein. Das kann sein, dass Kleindienst und Liedberg vielleicht auch mal zusammenstürmen. Es kann sein, dass Schuto Machino noch irgendeine Rolle spielt. Also ich meine, er ist halt jetzt gerade da und es bahnt sich auch nicht an, dass das nicht sein wird. Plus, wir haben diese ganzen Varianten 4-3-3, sei es dann mit Kastrop oder irgendwem anders, wo du dann einfach, ne, klare Flügelspieler und nicht diesen definierten Zehner hast. Glaubst du, das wird einfach relativ gleichmäßig verteilt werden oder gibt es sozusagen eine Art Jobsharing zwischen Moya und, naja, vielleicht am Ende doch Rainer.
Ja, also ich glaube, das wird eher auf Ersteres hinauslaufen, also Jobsharing, weil ich glaube, man darf nicht vergessen, und das wird bei Borussia Mönchengladbach ganz sicher keiner tun, dass er dann doch erst 18 ist. Also es darf nicht schützen davor, also wer gut ist, ist gut. Es darf nicht schützen davor, kann aber natürlich auch beinhalten, ich glaube, man ist klar, worauf ich hinaus will, kann natürlich beinhalten, dass auch mal Leistungsschwankungen da sind, auf Strecke, wo du dann natürlich als Bundesligist reagieren musst. Darum ja, kann es auch gut sein, dass es ein Jobsharing wird, weil du hast einfach auch, vielleicht spielt ja auch Bulin so eine halbe Zehn, also nicht richtige Zehn, aber so eine halbe Zehn von der rechten Seite, dann hast du mit Hack eine halbe Zehn auf der linken Seite, dann brauchst du ja irgendwo ja auch dann tatsächlich auch mal Tiefgang und könnte es tatsächlich sein, dass Kleinitz und Liedberg spielen, ist auch eine Option, die ich nicht für unrealistisch halte in Phasen. Ja, also von daher wird auf Jobsharing, denke ich, eher hinauslaufen und Rainer ist halt, also wenn du 4-2-3-1 zeichnest, ne, wenn wir jetzt durchspielen, hast du halt für mich Hack links und ja gut, Honorat ist ja da, so wenn wir davon ausgehen, der bleibt auch irgendwie so, keine Ahnung, dann hast du Bolin als Backup rechts oder links, nee, links als Backup, sorry, Ngumu rechts als Backup und dann hast du Zehner, auf der Zehner-Position Moya und Rainer für mich, die konkurrieren auf dem Zettel. So, das ist eigentlich, das sind genau die zwei Zehner-Typen, die du eigentlich brauchst. Also beide sind auch relativ ähnlich. Zwischen den Linien, dribbeln, letzter Pass und Abschluss. Rainer ist halt die goldene Frage. Ist halt keine neue Erkenntnis, aber ist halt die Frage, bleibt er fit? Ja oder nein?
Ja, Honorat wäre meine nächste Frage gewesen. Ich erinnere ja auch immer gern daran, ne, man schreibt dann so Spieler ab, ja, der will ja weg, der geht und plant ihn schon gar nicht mehr ein. Aber naja, wenn wir ehrlich sind, ist es wahrscheinlich unter 50%, dass er geht, so am Ende. Also man überschätzt ja immer die Wahrscheinlichkeiten, dass dann wirklich was passiert oder man rechnet mit so 10 Transfers, ja, und dann wären es 5 am Ende. Und in das, also da ist ja dann auch Honorat für exemplarisch. Es gab ja nun auch die Phase, in der er funktioniert hat unter Polanski, in der er Scorerpunkte geliefert hat, gerade als Vorbereiter, also wenn man das auf 90 Minuten einfach rechnet und europäisch geguckt hat, Chancenkreation top. Also wirklich, oberste Schublade. Natürlich nicht in allen Belangen und vielleicht auch manchmal eindimensional, aber er hat ja trotzdem da ein Potenzial. Wenn er also jetzt bleibt, muss man nicht einfach so eine Art Restart machen und jetzt auch einfach vergessen, was da die letzten Monate war und sagen, ey, das kriegt man hin, weil dann kann da auch noch richtig viel kommen.
Ja, klar, ich wüsste auch nicht, warum nicht. Also, was hat er getan? Klar, er hatte dieses eine Interview vor dem Derby, das war unglücklich vom Zeitpunkt und auch vielleicht kann man es auch ein bisschen geschickter formulieren, so dass zumindest direkt einem so auffällt, was er da wirklich sagt. Aber mein Gott, also, dass ein Spieler sich damit beschäftigt zu gehen, ist kein Grund, irgendwie nachtragend zu sein. Vor allem hat er ja auch trotzdem, also man vergisst das, immer noch 8 Scorer gehabt diese Saison. Bei einer Mannschaft, die wie viele Tore geschossen hat? 42?
Ja, glaube ja.
Ja, so, das ist ja nicht wenig, muss man so zu formulieren. Und ich glaube, ich will nicht wissen, wie viele Tore Tabakovic vorgelegt hat. Also auch da einen herzlichen Dank nochmal, dass Honorat ein wichtiger Spieler ist, wenn er bleibt, auf jeden Fall. Und eindimensional kann ich halt auch nicht hören, weil, also ich kenne das, die Kritik oder das Fable für ihn so zu bezeichnen, weil es immer sehr flankenorientiert ist, so. Aber Olysee, oder Ulis heißt er ja, wird ausgesprochen, der macht es ja auch nicht anders, sondern er dribbelt halt einfach nur die ganze Zeit. Es sieht halt spektakulärer aus und ist auch anspruchsvoller wahrscheinlich, ist aber auch immer die eine Variante. Er dribbelt halt drauf los, spielt den letzten Pass im richtigen Winkel. Das macht halt Honorat halt auch, ohne dass er am Spieler vorbei dribbelt, sondern dass er eher den Flankenwinkel findet. So, und das, wenn er das halt top kann, dann ist das ein Muster, was man unbedingt haben sollte. Was mir auf rechts so ein bisschen auffällt, ist, dass wenn er natürlich jetzt mit Chrono Plia und oder auch Skelly, wenn er bleibt, zwei Außenverteidiger haben, die sehr geradlinig spielen auf der Seite, also die Seite sehr eindimensional dann was von den Laufwegen interpretieren, da wäre es cool, wenn du so eine Gegendynamik hast, wie du es auf links hast. Also wenn du jetzt dir vorstellst, Herold und Hack links, einer vertikal laufend auf der Schiene, auf der Flügelzange und der andere immer wieder mit so mit einem Drang Richtung Halbraum, der auch reindribbelt, der auch reinzieht, der auch reinläuft. Hast du halt auf der Rechts, hast du dann mit Honorat und dem Rechtsverteidiger nicht diese Pärchenbildung, sondern du hast halt wirklich zwei Spieler, die sich so ein bisschen auf den Füßen stehen können. Da muss man halt dann schauen, wie bindet man Honorat halt auch vielleicht wieder im Halbraum ein, so wie Polanski es ja so Richtung Oktober gemacht hat. wo der so eine Art Doppelsturm gespielt hat, wo die Vorlagen dann aus dem Halbraum kamen und nicht wie unter Seon auf dem Flügel. Also darüber müsste man sich wieder Gedanken machen. Also Thema, wie verwende ich Spieler so, dass sie sich wohlfühlen? Und das muss ja nicht nur auf dem Flügel sein. Ne? Das ist aber trotzdem einfach so, dass du zwei Rechtsfüßer dann sozusagen hättest auf der rechten Seite, die ja halt keinen, immer den ähnlichen Winkel haben. Und da einen Linksfuß vielleicht mal irgendwann zu haben, perspektivisch, wäre schon interessant, der auch von da reinziehen kann und vielleicht auch einen Fokus hat auf Dribblings. Das wäre auch nicht verkehrt. Wäre eine schöne Gegendynamik, die auch sich ergänzen würde.
Das wäre auf jeden Fall auch mein, also ich glaube, letztes Mal so als Riesenwunsch formuliert in der letzten Folge, wenn auch Geld über ist, da zu investieren, weil auch niemand weiß, was bei Nathan Gumu passiert. Und Thema, man weiß nicht, was passiert. Was passiert, wenn Tim Kleindienst fit bleibt, glaube ich, weiß man, weil, auch sein Impact allein nicht nur wegen der Tore, sondern das hat auch mal irgendwer gesagt, also wenn der da vorne anläuft und sein Ding macht, dann können die anderen alle gar nicht anders als mitzumachen, so. Da würde er den schon erzählen und er reißt einfach mit, so ist das. Das ist enorm wichtig, aber wir müssen uns jetzt ja nur mal aufgrund seiner Historie mit dem Szenario beschäftigen, das wird jetzt aus einem Grund nicht gar nichts mehr, sondern einfach, er fällt nochmal aus oder hat nicht so richtig mehr die Power oder hält nicht gut 90 Minuten durch erstmal oder es dauert auch einfach noch, bis er voll im Saft ist, wie auch immer. Wie fängt Borussia das auf oder wie katastrophal wäre das, wenn Tim Kleindienst, Haris Tabakovic hat 13 Tore geschossen, egal wie, die müssen ja irgendwie erstmal geschossen werden.
Ja, und wir wären halt abgestiegen, wenn die nicht geschossen hätte. Dementsprechend so katastrophal kann man das dann bewerten, wenn Kleindienst wieder ausfällt, weil du jetzt nicht weißt, wie Liedberg ihn dann ersetzen würde. Ich glaube, Liedberg ist kein Stürmer, anders, obwohl er diese Zahlen jetzt geliefert hat in der zweiten Saison, der, auf den du jetzt als Solostürmer setzt, wo du sagst, ja, dem legen wir jetzt die 15 Tore auf. Also bei Gladbach hat er keinen anderen Tor geschossen, gefühlt. Ich glaube, Dix hat die zweitmeisten Tore geschossen, ist das richtig?
Ja, aber 4 Elfmeter davon. Kastrop ohne Elfmeter, die meisten dann 3.
So, okay, dann sehen wir ja die Lücke und den Abstand zu Tabakovic. Da kannst du natürlich, du wirst es natürlich auch umlegen müssen dann, dass du alle Spieler sozusagen torientierter spielen lässt. Also zum Beispiel auch das, was auch die deutsche Nationalmannschaft jetzt versucht. Die sagen jetzt nicht, wir spielen jetzt mit einem klassischen Stürmer und dem bereiten wir jetzt im Turnier 5 oder 6 Tore vor, wie Miroslav Klose, sondern wir sagen, vielleicht schießt der Havertz 2, vielleicht schießt der Wirtz 2 und vielleicht schießt der Musiala 2. So, dann hast du auch 6. Und dann on top noch Tore. So. Das musste halt der Weg sein. Ich glaube nicht, dass Liedberg dann in so einem 4-2-3-1 als Spielertyp kein Tabakovic ist, den du jetzt 12, 13 Tore im Fünfer auflegst. Sondern du musst schon mit ihm so ein bisschen auch kombinieren und ihn auch immer wieder einbinden, um ihn dann wieder in die Tiefe zu schicken, weil er kommt halt über sein, also er ist halt so, ich muss meine Power auf den Platz bringen, um mit dem Ball Richtung Tor Dynamik aufzunehmen, um ihn dann mit 130 km/h in den Winkel zu setzen. So, Tabakovic ist aus dem Stand jemand, den, ohne Dynamik, den kannst du in Zuspiel in die Box bringen und der macht was draus. Der hält ihn, der holt einen Zweikampf, der holt einen Elfer raus, der holt eine Ecke raus, der kommt zum Ball, der sorgt für einen zweiten Ball, sorgt für einen Abpraller. So, das ist Liedberg nicht. So, das heißt, tendenziell ist er eher ein Stürmer, der ergänzend Scorer liefert, vielleicht auch mehr Vorlagen macht als Tabakovic, dafür vielleicht ein paar weniger Tore, der aber um ihn herum vielleicht dafür sorgen kann, mit seinem Spielstil, wenn du ihn einbindest, dass ein Honorar vielleicht doch nochmal 2, 3, 4 Abschlüsse pro Spiel mehr hat oder 2 Abschlüsse pro Spiel mehr hat, das wäre ja schon ein Riesenimpact, dass ein Moya 2-mal mehr schießen darf. So, und dann kommen die Jungs vielleicht auch dazu, Tore zu schießen, also du musst es dann, es geht nicht anders, verteilen. Also der Ansatz, dass Tabakovic dann 13 Tore schießt, wenn Kleindienst mit 16 Toren ausfällt, ist gut gegangen. Das wird nächstes Jahr nicht funktionieren, weil Liedberg nicht dieser Typ ist.
Jetzt will ich gar nicht die Baustellen aufmachen und ich würde jetzt einfach mal Stöger, Neuhaus, Machino und so weiter außen vor lassen und nicht so jeden durchgehen, der noch im Kader ist. Und wer weiß, also Thema, irgendwer wird abgeschrieben, oftmals ja dann doch auch zu früh. Also wenn man alle abschreibt, ist es meistens falsch, weil irgendeiner halt dann dich widerlegt, sei es zumindest temporär. Aber ich würde gerne abschließend noch einmal mit dir über den Gesamtliga-Kontext reden. Ich habe das vorhin gesagt, hier Anwesenheit des Gegners verkompliziert alles im Fußball. Jetzt geht es ja schon bei Null los, aber ja, gefühlt halt nicht für alle. Ne? Also es gibt ja so Dynamiken, Verein haben neue Trainer, es passiert im Kader viel, es passiert wenig, man ist gut aus der Saison gekommen, man ist schlecht aus der Saison gekommen. Wie siehst du das schon mal vorgespult, so Ende August, wenn Borussia da an der Startlinie steht? Wie werden sie da im Liga-Kontext aufgestellt sein? Personell, vom Ansatz her, von der Dynamik, sage ich mal, im Verein, was sogar auch Fans und so weiter inkludiert. Wie optimistisch oder zurückhaltend bist du da?
Oh, schon optimistisch. Wenn ich das vergleiche mit der Situation letztes Jahr, wo ich hier war mit dir und darüber gesprochen habe, habe ich, glaube ich, gesagt, wir wären Elfter und nicht Schlechter. Wir sind Zwölfter geworden. Also daran hat man, wir sind ja vor der Saison gekommen mit Platz 10 und eigentlich zwischendurch mit den Gedanken, vielleicht wären wir doch nochmal Fünfter, Sechster im April. Da war das ja eher wie so ein Nackenschlag, Platz 11. Jetzt würde ich sagen, bin ich optimistischer, weil es einfach gut tut. Es ist einfach, ich bin ein Fan und Emotionen tun gut und Emotionen werden damit erweckt, dass man das Gefühl hat, dass da was passiert die ganze Zeit. Und das hat man, bekommt man halt durch Ruben Schröder, der eine unglaubliche Präsenz hat. Also du spürst es in allen Ecken und Fasern hier in Mönchengladbach, in der Stadt, dass noch so ein Kerl hier rumläuft, der Ruben Schröder heißt, und macht und tut und sonst was. Das tut einfach gut, weil du dieses frische Gefühl hast. Aber es ist jetzt auch nicht nur Aktionismus, ne? Das darf jetzt auch nicht verklärt werden. Es ist schon sehr gezielt. Man merkt, wo darauf der Fokus liegt. Der Fokus liegt auf einen Energiewandel. Der Fokus liegt auf, sinnbildlich gesprochen, vom Fußballplatz weg vom eigenen Tor hin zum gegnerischen Tor. Intensität, Energie, Power, Zweikampfstärke, Pressen, die Fans mitnehmen, weil Fans, man meint, man verklärt die immer so ein bisschen, sobald die Ergebnisse nicht stimmen, sind sie halt nicht da und dann werden sie zur Last und so, gerade bei dem Traditionsverein. Das stimmt nicht so ganz. Also die natürlich, 10 Spiele verloren ist nicht toll. Da wird keiner einen Applaus klatschen. Aber bei einer gewissen Spielweise gibt es einfach auch trotzdem Anerkennung. Also ich erinnere mich an die Marco-Rose-Zeit zu Beginn. Die war auch relativ holprig von den Spielen her. Es war immer so ein Kipppunkt. Gewinnen wir das nicht oder verlieren wir das? Zum Beispiel in Mainz, 2. Spieltag. Ganz enge Nummer. Gegen Düsseldorf, 4. Spieltag oder so. Ganz eng, ganz hinten gelegen und ganz komisch noch gedreht hinten raus. Aber während den Spielen war immer so eine Energie da. Es war immer dieser Ansatz da, auf dem Vorwärtsfuß zu agieren und nicht zurückzuweichen. Und das ist gerade im deutschen Publikum immer sehr wertschätzend, wird immer sehr wertschätzend begleitet. Zum Beispiel in Spanien honorieren sie, wenn du keinen Fehler machst. In Deutschland honorieren sie einen, wenn du einen Fehler machst, den aber korrigierst. Und wenn du das erkennst, fühlen die sich wohl im Stadion und ich habe das Gefühl, dass Ruben Schröder mit seinem Team ganz doll daran arbeitet, diese Energie auf den Platz zu bringen mit neuen Spielern und mit der Herangehensweise. Viererkette ist ja auch ein Symbol, ne? Also Viererkette, das ist ja mehr so ein Symbol, das setzt ja auch sehr clever ein, kommunikativ so als Symbol hin zur Viererkette, was ja gar nicht unbedingt, also du kannst auch mit einer Fünferkette genauso spielen, aber es ist auch ein bisschen ein Symbol nach außen, ne? Natürlich steckt da auch inhaltlich was, klar, aber das so zu verkaufen ist auch sehr clever, er will es halt mit aller Macht ausdrücken, jetzt passiert ja was und jetzt ändern sich die Dinge hier, jetzt wird ein anderer Fußball gespielt, jetzt sind wir andere Menschen hier so und anderer Fußball. So, und das ist schon, macht mich schon von der Dynamik her, erzeugt das schon so eine gewisse Vor-Euphorie jetzt schon, das ist schon krass. Am Ende weißt du selber, wie es ist, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die anderen 17 Bundesligisten, auf welchem Niveau die sich dann befinden, aber vom Gefühl her glaube ich, dass wieder eine Saison drin ist, die vielleicht Richtung Platz 10 wieder tendiert, dann ist immer die Frage, wie wird man Zehnter, sodass alle zufrieden sind. Meistens ja genau so wie Jutta Seoane, dass du irgendwann mal richtig gute Phasen hast, dann wieder richtig schlechte, dann ist der Aufschrei wieder groß, man wird nie schön Zehnter, aber am Ende Zehnter zu werden, sagt ja was aus, wie du die Bundesliga-Saison gespielt hast, sondern das wäre dann eher so, ja, du hast dich stabil gehalten, vielleicht mal Richtung Einstelligkeit gepeilt, als steige mir ab oder nicht. Und wenn dann doch irgendwie Zwölfter. So, das ist das Spinning so ein bisschen. Und das, dafür habe ich schon eine gewisse Fantasie, dass das in diese Richtung kippen kann.
Ich bin gespannt, wie sich diese Saat sozusagen jetzt entwickelt, die ja so mega früh ausgeworfen wurde, weil es sind 2,5 Monate bis zum Ligastart. Das ist einfach richtig lang, ne? 2,5 Monate ist von Februar, März, Hälfte April sind auch 2,5 Monate und da sind irgendwie 12 Spiele drin. Deswegen interessant, weil man das selten hat. So, also kann ich jetzt auch nicht prognostizieren, wie sich das auswirkt, weil ich merke jetzt gerade so irgendwie diese Woche passiert wahrscheinlich nicht viel. Also klar, Borussia hat einen Transfer verkündet, Liedberg, aber ist ja gerade auch immer so, irgendwie die sind schon eingepreist und irgendwann kommt die Verkündung, so wie bei Uno, der wird halt auch irgendwann noch kommen und dann sagen alle, ah ja, stimmt, aber hatte man ja schon als Borussia-Spieler verbucht. Mal schauen, wie sie das hinkriegen, aber es sind natürlich auch wieder nur noch am Wochenende 4 Wochen bis Trainingsstart, also auch nicht mehr so super lang. Und wenn man es geschickt macht, kann man so eine Zeit ja auch sehr gut nutzen, um einfach Euphorie zu entfachen. Alle Neuen stellen sich vor, dann, ne, wir stellen sie medial vor, die erzählen das erste Mal, man lernt die noch besser kennen. Viele Leute können mehr Training gucken als sonst, ne, tun das dann auch im Sommer. Und ja, da kann dann schon eine Dynamik entstehen. Dann kommt Aston Villa zur Saisoneröffnung, also sind wahrscheinlich auch ein paar Zutaten, die man gewinnbringend nutzen kann als Borussia Mönchengladbach. Und wer weiß, ein paar kleine Elemente wird es ja dann vielleicht auch noch geben, die so Euphorie schüren. Oder zumindest auch, ganz wichtig, die Abwesenheit von Rückschlägen einfach. Ne? Keine schweren Verletzungen oder ähnliches oder irgendwie, weiß nicht, Verkaufsstau oder so, sondern einfach, dass die Dinge so ganz normal von der Hand gehen.
Ja, absolut. Also das wird so die wichtigste Aufgabe sogar vielleicht sein im Sommer, im Trainingslager und der Vorbereitungszeit die Spieler fit zu halten, dass kein Niesenhack unbeschwert durch die Zeit kommen. Allein die Tatsache wäre ja schon mehr oder weniger fast ein Versprechen, ohne zu viel Druck, Erwartungsdruck aufbauen zu wollen. Das ist schon ein Versprechen dafür, dass man über 40 Tore kommt. Wenn die zwei einfach nur fit bleiben. Und dann hast du ja schon mal auf allein die Tatsache erhöht die Wahrscheinlichkeit schon wieder um ein Vielfaches. Und dann kommen noch vielleicht andere Jungs dazu, wie Moja und Bodin, die jetzt ganz sicher eine Eingewöhnungszeit hatten. Die Jungs werden nochmal einen Schritt gehen nach vorne. So, und dann hast du noch eine WM dazwischen. Das hilft vielleicht auch nochmal als Fan, so ein bisschen nochmal einen kurzen Abstand zu gewinnen, um im richtigen Moment dann wieder zu sagen, oh, stimmt, Borussia ist auch da. Und stimmt, guck mal, was wir alles gemacht haben schon bereits im Mai. Wie geil ist es? Jetzt geht's los. Also, ich habe da schon, wie gesagt, eine Fantasie dafür, dass wir gerade einen Anfang haben von etwas, was wieder etwas rosiger aussieht.
Quasi aus Absicht. Rosiger.
Ja, so ein bisschen. Nee, eigentlich nicht.
Ja, und wer weiß, vielleicht wird die WM auch explizit so grausam für alle und macht keinen Bock, dass die Leute dann noch mehr Bock auf Borussia haben. Ja, also wäre es sogar dann in Borussias Sinne, wenn die WM alle nicht so sehr anzündet. Ich finde, angezündet sein ist auch gar nicht immer, also man muss ja auch nicht immer komplett vor Begeisterung in Flammen stehen, sondern so ein bisschen gesundes Maß an Euphorie. Ich finde, gesund und Euphorie scheint sich immer zu widersprechen, aber wenn man das hinbekommt, ist das wahrscheinlich sehr zielführend. Ich hoffe, wir haben das hinbekommen, das Ganze hier zielführend und fundiert auf jeden Fall darzustellen. Es ist ja länger geworden, als wir uns vorgenommen hatten, aber so ist das, wenn wir über Borussia reden. Und ja, macht mir auch immer große Freude und ich hoffe sehr, dass wir in ungefähr genau einem Jahr wieder reden können und dann werden wieder die Shownotes abgeglichen und mal schauen.
Genau, dann darf ich mich wieder stellen. Vielen Dank für die Einladung, hat mich wie immer sehr gefreut, mit dir über Fußball zu sinnieren und ich würde an dieser Stelle tatsächlich gerne sagen, ich weiß, das wirkt immer so ein bisschen komisch, aber wirklich eure Arbeit bei der RP sehr wertschätzend nochmal hervorheben wollen, wie seriös und unaufgeregt und trotzdem mit einem stark inhaltlichen Fokus ihr das macht. Das ist in der heutigen Medienwelt gerade jetzt wieder die Phase, man merkt es ja jetzt wieder, was so los ist, was da mal abgeht. Ist das immer sehr wohltuend, sich immer auf so ein Medium zu verlassen, wenn die ganzen Nachrichten um Borussia rumspinnen, wo man sich denkt, okay, wann lass die RP mal was dazu sagen, dann wissen wir Bescheid. Also, das ist immer so ein bisschen der Tenor. Dafür vielen Dank und ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr wieder hier sitzen darf und mit dir und euch über Fußball quatschen darf.
Ja, dann danke dir für den riesigen Blumenstrauß sozusagen. Werden wir den Chefredakteur ausschneiden und rüberschicken. Vielen Dank. Ja, so soll es sein. Das ist auch gut, wenn das genau so ankommt. Ja, euch weiterhin, liebe ZuhörerInnen, eine schöne Sommerpause. Wir melden uns wahrscheinlich, wir sagen jetzt jede Woche, wir wissen nicht genau, wann wir uns melden, aber wir melden uns schon sehr wahrscheinlich nächste Woche in der Besetzung Hanna Gobrecht, Yannick Sorgatz. Das ist der Plan, zumindest. Aber jetzt erstmal, wenn ihr sie gehört habt, fleißig diese Folge weiterteilen. Danke an dich, Dennis Güler, freiberuflicher Fußballanalyst und vor allen Dingen auch aktiv bei Borussia Explained. Alle Infos dazu in den Shownotes. Vielen Dank, Dennis, und euch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.